Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Ich glaube, es ist mal wieder Zeit, dass wir lange und ausführlich über das Thema Influencer-Marketing sprechen, vor allem mit einem Fokus, was 2026 da noch gut funktioniert. Wir haben uns dazu überlegt, Rami Abuhab einzuladen und er ist der Einladung gefolgt. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Studio One und Studio One spielt wirklich Champions League, was Influencer-Marketing angeht. Sie betreuen die größten Influencerinnen in Deutschland, sind die Nachbarn von OAs, es gibt eine gute Connections zu den Kollegen und sie arbeiten eben auch am Influencer-Marketing von denen mit. Und wir haben die Geschichte so platziert, dass wir am Anfang ein wenig und auch sehr tief über Ramis Geschichte sprechen, weil die Gründung sehr, sehr schön ist und dann im zweiten Teil wirklich sehr, sehr tief reingehen und wirklich alles fragen konnten, was uns irgendwie in den Kopf gekommen ist, und deswegen reden wir über Trends in 2026, was wirklich noch funktioniert, warum das Marketing von OA so gut ist. Wir reden beispielsweise aber auch darüber, warum Porsche beispielsweise eine Pilates Kollaboration oder Event braucht, um da eben sozusagen mehr Verständnis reinzubringen. Wir fragen aber eben auch, warum es so viel Bling-Bling sein muss, wenn es eigentlich authentisch sein muss. Warum braucht es das Coachella für mehrere hunderttausend Euro, wenn es vielleicht die eine oder andere Person eh niemals erreichen wird. Aber eben auch so ein bisschen so dieser Fußballgedanken, was passiert eigentlich, wenn ein Influencer oder eine Influencerin zu einem anderen Management wechselt? Gibt's da Beef? Wie sieht's da genau aus? Und am Ende auch ein wenig über Rami als Person, weil er mit einer recht bekannten Influencerin in Deutschland liiert, beziehungsweise glaube ich auch fast verheiratet ist. Das heißt sozusagen, es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der das Thema so 24/7 lebt wie Rami, und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. 1:30, wo ich wirklich sage, jede Minute ist es wert. Deswegen würde ich sagen, ich rede jetzt gar nicht lange drumherum und wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Und einen kurzen Hinweis an dieser Stelle. Auch in diesem Jahr wird E-Commerce Decoded von Chatarmin unterstützt. Chatarmin ist ein WhatsApp-Marketing-Tool, speziell gemacht für E-Com-Brands. Über 400 Marken wie Waterdrop, Marco Polo oder Smilodogs benutzen Chatarmin bereits, um Kunden wirklich einfach, sehr einfach über WhatsApp zu erreichen. Von Marketing über Automatisierungen bis hin zu Service, da geht eigentlich fast alles. Und das Tool integriert sich nahtlos in Shopify, Klaviyo und eigentlich alle gängigen E-Commerce-Tech-Stacks. Daher meine Empfehlung, nach dem Podcast gerne mal abchecken. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Rami von Studio One. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Was geht? Heute Kölner Legendenfolge. Wie geht's dir?
Oh, mir geht's sehr gut. Ich habe mich gut empfangen.
Ja?
Ja, ich freue mich, hier zu sitzen.
Ihr sitzt ja eigentlich, also wenn man es so ein bisschen örtlich einordnet, wir sitzen hier mitten im Epizentrum am Neumarkt. Ihr sitzt so ein bisschen außerhalb und habt recht bekannte Nachbarn, sage ich mal.
Ja, wir sitzen neben OAS. Sehr, sehr gute Freunde von mir.
Ja.
Auch schon echt lange. Seit ungefähr 10, 11 Jahren kennen wir uns. Und als bei uns in der Straße dann was frei wurde, habe ich direkt Jan und Artefang angerufen. Ich habe gesagt, hier ist was frei, ihr müsst herkommen.
Man muss es wirklich sagen, es ist, ich war ja sozusagen im OAS-Office schon mal drin. Euer ist ja sehr ähnlich gebaut. Wunderschön. Also muss man schon sagen, im Vergleich, was am Neumarkt geht, ist es da nochmal eine andere Liga, sage ich einfach mal.
Prio Nummer 1 ist für uns Licht gewesen. Ich habe gesagt, ey, wir wollten, also uns war von Anfang an klar, dass wir viel Personal haben wollen. So viel in Anführungszeichen für eine Agentur. Mittlerweile sind wir nämlich 14 Personen. Ich habe gesagt, dass sich jeder Einzelne hier wohlfühlen soll. Und wie fühle ich mich am wohlsten? Mit viel Licht. Und wir haben etwas gesucht, was so riesige und so viele Fenster wie möglich hat. Und da haben wir genau ins Schwarze getroffen.
Ja, verstehe ich.
Aber ich habe ein Foto von euch auf der Teamseite gesehen, vielleicht kurz ein Off-Topic einfach da mal reinzugrätschen. Ich dachte so, hey, das sieht aus wie das OAS-Office. Was ist denn das? Aber jetzt kommt der Bezug sozusagen. Macht natürlich jetzt Sinn.
Bekannte Straße da oben, das kann man nicht anders sagen. Nee, aber du hast gerade schon so ein bisschen so die Einleitung gegeben. Licht ist, glaube ich, ein wichtiges Thema in deinem Leben, bevor wir vielleicht so die ganze Geschichte von dir einmal so ein bisschen aufräumen. Ich kenne die jetzt, glaube ich, schon ganz gut. Wir haben jetzt recht viel Kontakt gehabt. Um die Leute am Anfang so ein bisschen zu hooken, vielleicht kannst du einfach einen ganz kurzen Overview geben, was ihr bei Studio One genau macht. Vielleicht kannst du ein paar KPIs geben, wie groß der Umsatz ist, wie viele Kunden ihr betreut, wie viele Influencer ihr vielleicht habt, wie viel Reichweite man das vielleicht so ein bisschen einordnen kann. Weil heute geht's mal wieder in einen sehr, sehr spannenden Bereich rein, der, in aller Munde aktuell wieder ist, weil irgendwie viele Meinungen zum Fortbestand da drin gerade ein wenig durch die Decke gehen.
Ich habe vor 6 Jahren mittlerweile gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Nando Studio One gegründet. Studio One ist ein Influencer-Management, ein Boutique-Influencer-Management. Bedeutet, wir haben uns von Anfang an entschieden, nicht übertrieben viele Influencer aufzunehmen. Nur Frauen übrigens.
Das ist auch nochmal
eine Besonderheit für sich, ja. Bewusst, Männergeschäft ist auf jeden Fall ein anderes, können wir später mal drauf eingehen. Wir haben ein Female-Only-Boutique-Influencer-Management, wo wir letztendlich Influencer und Brands zusammenbringen. Wir sitzen also in der Mitte, verhandeln, vermitteln, machen alles Finanzielle, alles Vertragliche, aber wir machen auch alles Strategische. Das bedeutet, auch die Videos, die die Influencer organisch machen, wo also kein Geld dran verdient wird, auch da haben wir so ein bisschen unsere Finger mit im Spiel oder bei dem einen oder anderen sogar ein bisschen viel, weil wir da auch gerne mit eingreifen, weil ich bin am Ende auch Konsument. Ich doomscrolle sehr viel, sehr gerne, wieso ich überhaupt in den Beruf gekommen bin. Und ich will als Konsument auch geilen Content auf Insta sehen. Und deswegen greifen wir da super viel ins Kreative auch ein und schaffen es, dass unsere Influencer geilen Content machen.
Und das heißt sozusagen 14 Leute gerade aktuell, Marketing-Boutique heißt dann vielleicht irgendwie 20 Creator ungefähr oder ist es mehr oder weniger?
Es ist weniger, weil uns ist übertrieben wichtig, dass wir alles sehen. Also ich will wissen, ist der Hund meiner Influencerin heute auf eine Biene getreten? Wie geht's dem Freund? Ist die Mutter krank? Es zieht übelst viel Zeit. Aber ich habe gemerkt, das ist das Wichtigste, dass wir einfach wissen, was geht bei unseren Talents ab. Und das schaffst du nicht, wenn du super viele Influencer hast. Ne? Es gibt einige Managements, die haben 30, 40 Influencer. Das funktioniert auf jeden Fall, wenn man andere Strukturen hat. Für uns war immer so das Wichtigste, dass wir jeden kennen. Und es geht nur, wenn du ein Boutique-Management bist. Weil ich gucke mir alle Reels an, wirklich? Alle Stories, jedes TikTok. Wir schauen in die Broadcasts rein. Wir chatten jeden Tag auf WhatsApp miteinander. Zieht schon übelst viel Zeit und deswegen musst du halt voll selektiv sein.
Am Ende, um die Leute so ein bisschen zu hooken, kann man irgendwie so ein paar, das sind am Ende natürlich alles irgendwie Kapitalisten, die irgendwie alle ihr eigenes Ding machen, also irgendwie Brand-Owner oder halt irgendwie Agenturinhaber auch. Gibt es irgendwie so einen Scope, wie viel Umsatz ihr macht, wie viele Brands ihr irgendwie betreut oder sowas? Kannst du da vielleicht irgendwie was Reißerisches am Anfang geben, um die Leute so ein bisschen am Hörer zu behalten?
Wir haben jetzt gerade Januar. Das heißt, das vergangene Jahr ist gerade um und im vergangenen Jahr sind wir mit einem zweistelligen Millionenbetrag zum Jahresende rausgegangen.
Sehr, sehr stark. Also das ist natürlich schon eine harte Ansage. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Lass uns gerne ein bisschen reinstarten. Die Idee von E-Commerce Decoded, das ist auch immer so ein bisschen am Anfang die gesamte Lebensgeschichte einzufangen und zu gucken, okay, was hat eigentlich genau irgendwie den Weg gebaut, den du dann eben irgendwie so ein bisschen gegangen bist. Das heißt, bei dir, wenn wir damit so ein bisschen anfangen, was dann irgendwie später in die Gründung von Studio One mündet, muss man vielleicht so ein bisschen anfangen, dass du ja vielleicht im Background jetzt nicht sozusagen, deine ganze Familie kam nie immer aus Deutschland, also du hast ja auch, glaube ich, sozusagen eine recht bewegte Geschichte, das heißt, vielleicht kannst du so ein bisschen anfangen, wie ihr damals oder deine Eltern vielleicht damals nach Deutschland gekommen sind und wie du in Deutschland vielleicht so ein bisschen Fuß gefasst hast, vielleicht kannst du dich noch an irgendwas erinnern, ist, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Einstieg für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Meine Eltern sind beide aus Palästina, aus Gaza auch noch vor allem, man kennt es, glaube ich, jetzt gerade aus den Nachrichten, sehr intensiv, vor allem jetzt in dem letzten Jahr hat man super, super viel davon mitbekommen. Glücklicherweise sind meine Eltern sehr, sehr früh geflüchtet aus Palästina, weil sie hier studiert haben. Entsprechend bin ich hier geboren, das heißt, ich hatte das Glück, direkt schon in einem kriegsbefreiten Land aufzuwachsen, aber wir hatten immer das Pech, jetzt nicht die Reichsten zu sein. Aber dafür Akademiker und dafür bin ich extrem dankbar, weil meine Mutter vor allem hat mir früher schon beigebracht, Bildung ist das Wichtigste, weil Bildung ist der Weg raus. Und so ist es entstanden, dass ich voll das Internetkind wurde und YouTube von oben bis unten runtergeschaut habe. Und das ist, glaube ich, das Beste, was mir passieren konnte. Ich weiß noch ganz genau, wie ich in einen Tennisclub wollte und das zu teuer gewesen ist. Und das irgendwo wahrscheinlich dazu geführt hat, dass ich umso mehr wahrscheinlich zu Hause saß, aber deswegen glücklicherweise umso mehr am Computer war und konsumiert habe, was viele vielleicht nicht so gut finden für ihre Kinder, aber für mich ist das Beste gewesen, was mir passieren konnte.
Wann war das genau? Also wann seid ihr oder wann wurdest du geboren? Wie alt bist du, wenn ich die Frage so direkt stellen darf?
Ich bin 1996 geboren, also 29 Jahre. Wie gesagt, hier geboren, mein Bruder auch. Ich habe einen älteren Bruder.
In Köln
Bruder.
Auch, die Ecke?
Ja. Mhm. Schon immer Kölner gewesen. Mein Bruder ist 5 Jahre älter, ist auch mittlerweile mit uns in der Firma. Oder in den Firmen. Wir haben nämlich mehrere Agenturen, worauf wir auch später eingehen können. Und beide hier geboren, beide hier gelernt, beide hier studiert. Das heißt, wir sind eigentlich Deutsche, aber natürlich mit Migrationshintergrund, wofür ich auch dankbar bin, weil man weiß auch, wie es anders ist, ne? Durch den Draht zur Familie.
Aber heißt, du hast dann damals so die YouTube-Videos rund um, keine Ahnung, bei mir war es so ein bisschen KLS und dann Insco und sowas, wo die halt da groß geworden sind, geschaut, was dann wahrscheinlich irgendwie ein bisschen dazu geführt hat, dass man selbstständig Sachen machen wollte.
Tatsächlich fängt meine Geschichte ein bisschen früher an.
Ja, du bist auch ein paar Jährchen älter noch als ich, aber ja.
Früher habe ich extrem viel gezockt.
Ja.
Und ich weiß noch ganz genau, wie mir ein Schulkamerad damals ein Video gesendet hat vom neuesten Call of Duty Black Ops Teil. Er hat mir den zugesendet, sagt, hey, dieser Teil kommt bald raus. Das ist ein YouTuber namens Commander Krieger. Mhm. Kennt ihr den?
Ja, natürlich, ich habe auch eine bewegte Call of Duty Modern Warfare 3 und 2, Black Ops 1. Ich glaube, viele, lustigerweise sehe ich das sehr, sehr häufig, viele Leute, die dann irgendwie selbstständig werden, hatten früher einen Hang zum Zocken oder waren in irgendeinem Spiel sehr gut.
Ich sehe da eine absolute Parallele. Mhm. Jedenfalls hat er mir damals dieses Video zugesendet. Und Commander Krieger hat, das hat er irgendwann im Nachhinein erzählt, ein paar Jahre später, exklusiven Zutritt zu Black Ops bekommen, um das ganze Spiel erstmal anzutesten und seiner Community zu zeigen. Und der hat dann 3, 4, 5 Teile rausgebracht und ich war sofort hooked. Ich dachte mir, geil, der Typ ist YouTuber, hat aufgrund seiner Reichweite schon vorher Zutritt zu dem geilen Spiel bekommen, was jeder von uns spielen will. Und jeder hört dem hier zu, wie er darüber erzählt und gerade am Zocken ist. Das ist ein absolutes Traumleben. Zu dem Zeitpunkt habe ich meinen damaligen besten Freund Felix kennengelernt. Wir beide haben uns seine Videos dann die ganze Zeit hin und her gesendet und gesagt, ey, eigentlich müssen wir auch sowas machen. Und dann, wie Kids sind, ich war damals 13 Jahre alt, glaube ich, oder 14, wenn ich mich nicht irre.
Einfach 2010.
Ja, genau. Ich glaube, zwischen 2009 und 2011 ist so langsam diese ganze YouTube-Geschichte von mir entstanden. Jedenfalls haben wir uns damals die Videos hin und her gesendet und gesagt, hey, lass uns gar nicht lang schnacken, lass uns einen YouTube-Kanal starten. Wir haben dann einen Gaming-Kanal gegründet und Commentaries gemacht, so hieß das damals. Ja. Du hast gezockt und du hast währenddessen über irgendwelche Themen gequatscht.
Ja.
Und daraus sind so viele Freundschaften entstanden, so viel alles mögliche, so viel Erfahrung, aber halt nochmal eine Stufe tiefer ins Internetgeschehen eingetreten. Und auch hierfür bin ich extrem dankbar, dass ich durchs Zocken viel mehr so übers Internet herausgefunden habe, übers Createn. Also ich war schon sehr, sehr, sehr früh mit dabei, aber einfach nur aufgrund von Fan-Dasein. Weil ich wollte in dieser Welt mitspielen. Ich wollte mit meinen Idolen, damals gab es ja, einer hieß Tio, einer hieß Max FPS, dann gab es ja Commander Krieger, irgendwann später kam ja auch InScope, dann Visca Barca irgendwann später noch. Und mit denen allen wollte man halt Kontakt haben.
Ne? Wie ist aber der Kollege von Visca Barca? Der ist auch, komm Marvin.
Ich weiß es nicht. Ja,
weißt du, wen ich meine? Der ist jetzt auch ein guter Influencer geworden.
Boah, das ist so eine riesen
Nick Woltemade.
Ich reiche den Namen nach.
Eli Geller?
Nein.
Ja, ich glaube, Eli Geller kam echt spät. Ne?
Ja.
Jedenfalls bin ich so in dieses ganze Game hineingerutscht.
Aber witzig, 2 von 3 Leuten am Tisch mal YouTuber gewesen.
Ehrlich?
Ja.
Ja, krass.
Du nicht, ne?
Ich habe ein YouTube-Video, wo ich Dice-Stacking-Tutorial mache. Das hat 22.000 Aufrufe, ich weiß gar nicht.
Geil.
Aber ich bin auf jeden Fall auch mit dabei.
Ein Aftermovie von einem Bulgarien-Urlaub, was ungefähr auch so viele Aufrufe hat. Ja,
perfekt.
Lustig.
Okay, aber
wenn wir das sozusagen, also ich frage mich so ein bisschen, weil das so ein bisschen 2 Fragen so ein bisschen verschmelzt. Du gehst dann ja, bist ja trotzdem noch studieren gegangen, hast ja hier in Köln noch studiert. Jetzt weiß ich, das wusste ich beispielsweise gar nicht vorher, dass du diese, sag ich mal, Gaming-YouTube-Karriere schon mal hinlegen wolltest. Das kann jetzt aber nicht so erfolgreich gewesen sein, dass du gesagt hast, du hast jetzt ja auch ein schönes Leben und du hast schöne Firmen aufgebaut, aber du musstest dich dann irgendwann, glaube ich, nochmal für einen anderen Weg entscheiden, weil, glaube ich, es nicht so groß geworden sein kann.
Genau. Das war auch die Zeit, wo man gar nicht so wirklich wusste, dass man durch Internet Geld verdienen kann. Also Internet generell, aber oder zumindest ich nicht, aber vor allem auch nicht YouTube. Also man hat es wirklich komplett als Hobby gemacht, wofür ich auch extrem dankbar bin. Und deswegen war es auch einfach eine geile Zeit, weil die Personen, die im Internet stattgefunden haben, die haben es halt auch einfach aus Ehrlichkeit gemacht. Jedenfalls, das war nicht wirklich erfolgreich. Wir haben einfach irgendwann aufgehört, genauso wie wir auch einfach angefangen haben. Ne? So schnell wie es entstanden ist, ist es dann auch geendet. Dann habe ich eine Facebook-Seite gegründet rund um Fitness, meine neue Passion. Das waren die ganzen Karl S., Micha Janjetz-Zeiten, Patrick Reiser. Traumhafte Zeit.
Den habe ich letztens in der Schweiz einfach getroffen.
Nee, ehrlich.
Übel wholesome Moment. Der hat sich voll gefreut, dass ich ihn angelabert habe.
Die haben jetzt so einen Saunakurs, ne?
Also es ist ein Retreat.
Ja.
Also sozusagen so ein, ich glaube, es ist ein Mix aus Breathwork, Zen-Meditation und Co. Und das ist in der Schweiz, im höchsten Dorf der Schweiz. Und da war ich einfach zu Besuch und ich bin so random in ihn reingelaufen und genau an dem Ort machen die immer diese Retreats.
Ach, lustig. Ja. Ich weiß noch, damals, als die es gelauncht haben, das müsste jetzt 1,5-2 Jahre her sein, habe ich eine Instagram-Story zugesendet bekommen, wo die das so angekündigt haben, dass sie so einen Sauna-Breathwork-Kurs machen. Beide waren nackt. Und du hast deren Lümmel gesehen.
Echt?
In der Story. Die war auch nicht lange online.
Das Ding ist, also war Micha auch mit dabei?
Ja, Micha
also,
und Patrick.
Der macht das jetzt, glaube ich, alleine. Also ich glaube, es hat nochmal einen anderen Professionalismus bekommen, würde ich mal sagen.
Ey, ich fand's funny. Für Reichweite wird's wahrscheinlich auch gesorgt haben. Jedenfalls habe ich eine Facebook-Seite gegründet zu diesen Zeiten, als dieser ganze Fitnessboom war, Gym Aesthetics und hast du nicht gesehen. Das war dann einigermaßen erfolgreich. Also ich hatte 14.000 Fans zum Ende gehabt. Aber auch das war komplett aus Hobby. Also wirklich auch wieder hier die Motivation. Ich wollte in dieser Welt mitmischen. Ich wollte zu den Idolen, die ich hatte, die ich konsumiere, Kontakt haben. Hatte ich dann letztendlich auch. Also meine Seite wurde dann geteilt von Micha damals. Ich hab mit verschiedensten Leuten Kontakt gehabt, mit verschiedensten Firmen. Ich habe aber auch einfach Spaß gehabt. Das ist so das Wichtigste für mich gewesen. Also ich habe gemerkt, mir macht das übelst Bock, etwas im Internet zu kreieren und einfach auch Teil des Internetgeschehens zu sein, weil man kann das ja ein bisschen mitformen und mitspielen. Das war aber auch nicht so erfolgreich, war aber auch nie die Intention. Ich habe es, wie gesagt, aus Interesse einfach gemacht. Dann habe ich das erste Mal mit 16, 17 gemerkt, okay, so langsam kann ich nicht immer nur meinen Hobbys und Wünschen nachgehen. Ich muss leider langsam Geld verdienen, weil meine Family hat zwar immer gearbeitet, aber wie es bei Einwandererfamilien ist, das Geld ist am Monatsende doch ein bisschen knapp. Und ich weiß noch ganz genau, irgendwann waren ein paar Haushaltsgeräte bei uns kaputt. Es hat mit der Spülmaschine angefangen, dann ging es rüber zur Waschmaschine und ich musste irgendwann der Mann werden, neben meinem Papa zu Hause. Mein Bruder ist ausgezogen und ich musste Geld verdienen. Also habe ich angefangen zu überlegen, okay, wie kann ich das, was ich kann, irgendwie zu Geld machen? Und ich hatte ja dieses Rieseninteresse rund um Social Media. Also habe ich angefangen, Kölner Gastronomieunternehmen anzuschreiben und zu sagen, ey, das, was ihr macht, das kann man auf jeden Fall viel besser machen. Weil ich hatte ja schon immer Ahnung, so ein bisschen, hoffe ich zumindest, wie das auf Social Media funktioniert, dass man zumindest ein bisschen was mehr Reichweite kriegt. Und ein Gastronom ist halt gut in der Gastronomie. Aber ich wusste, der kann auf jeden Fall Hilfe benötigen bei Reichweitenaufbau. Warum Gastronomie? Keine Ahnung. Was habe ich also damals gemacht? Ich habe mir eine Fotokamera gekauft, mein Social-Media-Wissen genommen und bin rund um Restaurants gezogen und habe den Service angeboten, dass ich gesagt habe, hey, wir machen gemeinsam Fotos und Videos, ich lade das bei euch hoch, ich baue euer Facebook auf, ich baue euer Insta auf. Facebook war damals immer noch ein Riesenthema und ich sorge dafür, dass ihr mehr Reichweite bekommt, ansonsten müsst ihr nicht zahlen. Und das ging einigermaßen echt gut auf. Damit habe ich okayes Geld verdient, das erste Mal, und ich konnte meine Familie unterstützen. Und das war ein Gefühl, es war unbeschreiblich.
Wann war das? Also war es also 20 oder was?
Nee, das war viel früher. Also das ist 2017, 18, 19 gewesen.
Okay.
Gar nicht mal extrem lange her.
Ah, okay, aber da warst du schon über 20, das war also sozusagen so mit 23.
Ja, Tatsache. Tatsache.
Ungefähr.
Ja.
Aber waren das dann so Kaffee-Bur-mäßig?
Lustigerweise genau die unter anderem.
Ja, okay. Ja, weil die haben ja zu der Zeit dann genau auch
einen ohne Hype Rami wären die nichts.
Nee, die Credits kann ich leider nicht annehmen. Die hatten immer einen echt geilen Fotografen und Videografen gehabt. Ja. Aber weil ich die Jungs kenne, habe ich auch mal zwei Shootings mitgemacht.
Okay. Ja, aber sowas halt, dass man ne, irgendwie ein gehyptes Café sozusagen in der Kölner Innenstadt. Was, ja. Ja,
es waren einige, die man auch kennt. Also okay. Das war echt cool, wofür ich auch echt dankbar bin. Und ja. Damals hast du auch immer das Free Food am Ende noch bekommen. Du musstest es shooten, am Ende war es da, also, es konnte gegessen werden. Ich weiß noch, das war so geil, ich war so happy damit.
Wie, also das ist ja so ein bisschen so die Anfänge dann, was irgendwie alles folgen soll. Ja. Also das ist ja dann so ein bisschen so die Basis. Viele Fragen kann ich mir jetzt schon sparen, die da so ein bisschen so in die Richtung reingeht. Was ich sehr spannend finde, und das hast du ja auch gesagt, du bist ja recht gut vernetzt und viele von deinen Freunden, sag ich mal, sind jetzt ja auch nicht ganz unbekannt. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie dein Umfeld damals schon aussah, weil ich glaube, da standen dann schon irgendwie neben dir so ein paar Rohdiamanten, die jetzt irgendwie dann nochmal auf eine andere Ebene halt einfach gekommen sind. Aber wie sah dein Umfeld an Leuten so ein bisschen aus damals und wen kennt man vielleicht, der heute auch vielleicht nicht ganz unbekannt ist?
Genau durch den Job damals kam der Stein ins Rollen, dass ich irgendwann angefangen habe, auch Menschen zu shooten. Nicht nur mehr essen, sondern ich habe damals völlig random aus Zufall einen YouTuber kennengelernt. Simon Will heißt der. Der hatte damals knallrote Haare, hat mit Crispy Rob, den man auch kennt, damals immer so Beef-Videos hin und her gemacht. Die kamen auch echt gut an zu der Zeit. Und darüber hatte ich das erste Mal Kontakt zu Influencern, die gesagt haben, hey, ich kann auch Fotos gebrauchen. Hat man sich angefreundet, zum Shooten getroffen. Daraus ist dann auch ein Job mehr oder minder entstanden.
Du warst da aber diehard der Fotograf, sag ich mal. Also ja. Du standst wirklich sozusagen an der Kamera und hast produziert und warst nicht so...
Das ist lustigerweise mein Anfang gewesen. Und dann hast du ein, zwei Menschen mehr kennengelernt. Und irgendwann wurde klar, ey, okay, Rami, du machst Fotos, die in Ordnung sind, aber du bist jetzt nicht der krasseste Fotograf. Was mir aber an dir gefällt, ist, du kannst dich irgendwie ganz in Ordnung ausdrücken und du hast Zeit. Und ich meinte, was meinst du jetzt damit? Die meinten, ich kriege hier immer wieder E-Mails von Marken, die mich fragen, ob ich mit denen zusammenarbeiten möchte und ich habe irgendwie keine Zeit, das zu beantworten. Kannst du mir das abnehmen? Und ich hatte damals gar keine Ahnung, dass das überhaupt ein Beruf ist, dass sowas ernst gemeint ist. Man ging einfach von Free Products aus. Ne? Und ich habe gesagt, ja, okay, ich kann dich dabei unterstützen, die E-Mails zu beantworten. Und ich weiß noch, einer meiner allerersten Deals ist von einem sehr guten Kollegen, D'Anthony Felicia heißt der. Das ist ein Male-Model, ihr kennt ihn vielleicht aus Instagram. Der fängt immer seine Videos an mit Ciao Ragazzi.
Ach, der Bekannte aus Mannheim.
Ja. Kommt nicht aus Mannheim? Ist ein Kölner, beziehungsweise aus der Nähe von Köln.
Mit den langen Haaren?
Ja.
Ach wirklich, ja, vielleicht müssen wir mal später gucken, ob wir über den gleichen reden. Lustig, wusste ich gar nicht.
Okay. Ja. Ist ein sehr guter Freund von mir. Damals ist die Freundschaft genau dadurch entstanden und mein allererster Deal ist dann Red Bull gewesen. Red Bull hatte damals so eine Modelinie. Alpha Tauri hieß die. Ich glaube, die kam zu dem Zeitpunkt auch neu raus. Ich bin mir nicht 100% sicher. Und die haben ihm einen Deal vorgeschlagen, den ich verhandelt habe. Und da sind ein paar tausend Euro bei rumgekommen. Und ich dachte mir, wie? Das waren jetzt 3 E-Mails, die ich für ihn beantwortet habe. Und es sind ein paar tausend Euro bei rumgekommen. Unglaublich.
Ja, damals so viel Geld noch ein Formel-1-Team mitgesponsert, ja.
Ja, das ist dann auch entstanden, genau. Und das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, krass, das ist ja ein richtiges Business. Das ist nicht nur irgendwie Kommunikation, die ich jemandem abnehme, sondern das ist ein ganzer Job. Und ab dann fing alles an, dass ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch meinen jetzigen Geschäftspartner Nando kennengelernt, der lustigerweise die exakt gleiche Vita hat. Mhm. Nando hat auch Gastronomie fotografiert, hat auch eine Influencerin als Freundin, da können wir auch gleich drauf eingehen, inwiefern mir das geholfen hat, denn meine Frau ist Influencerin. Und er hat auch zu demselben Zeitpunkt wie ich gemerkt, krass, da steckt Geld in E-Mails. Und dann ist alles entstanden.
Aber du hast ja eben zum Beispiel gesagt, ein Jan und ein Atef kennst du beispielsweise schon irgendwie 10, 11 Jahre. Die hatten dann ja zu dem Zeitpunkt irgendwie 2019 oder so auch Under Palms gegründet.
Genau.
Und ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest mit deiner Frage. Da schlummern ja auch sozusagen dann wahrscheinlich noch mehr Kontakte. Also hattest du so auch dann, ohne das jetzt gerade zu wissen, irgendwie noch mehr in Menschen in deinem Umfeld, wo man sagt, okay, Noace ist jetzt eine beachtliche Firma sozusagen geworden. Gibt es da noch mehr Cases oder sowas? Weil klar, wenn man jetzt mit Business anfängt, dass man dann Kontakte kennenlernt, ist ja irgendwo logisch, vielleicht auch ein bisschen ne, gute Arbeit sozusagen mit dahinter, aber ich weiß nicht, ob du darauf hinaus solltest.
Ja, ich hatte das Glück, dass ich nie kontaktscheu gewesen bin. Also durch einen Kontakt ist das andere entstanden. Ich bin viel mit Freunden rausgegangen und dann lernst du den einen kennen, dann lernst du den anderen kennen und man sagt ja mal, Köln ist einer der größten Dörfer der Welt, in Deutschland zumindest. Und genauso ist es wirklich. Also du lernst Leute wirklich permanent auf der Straße kennen. Und so ist es irgendwie aus Glück entstanden, dass ich super, super viele Leute kennengelernt habe. Glück oder Schicksal, die mittlerweile einen selben oder ähnlichen Weg gehen wie ich. Also ja, darunter zählen die Jungs von Oase, die du gerade genannt hast. Halt wie gesagt, ein paar YouTuber, der Anthony Felice, viele andere Instagrammer, auch viele weibliche Instagrammerinnen, die wir dann später bei uns aufgenommen haben, ist tatsächlich einfach entstanden, weil ich vielleicht aus Naivität oder warum auch immer sehr gerne und sehr schnell auf Freunde zugehe oder auf Menschen zugehe und dass sich dadurch Kontakte ja bilden. Da hatte ich echt viel Glück.
Wie, also wenn wir so ein bisschen dann reingehen, du hast gerade den ersten Deal von Studio One, bevor es wahrscheinlich Studio One hieß, schon beschrieben, ja. Und hast gerade auch schon Nando so ein bisschen in den Raum geworfen als Namen und dass ihr recht ähnlich seid. Woher kennt ihr euch eigentlich? Weil ihr seid ja irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, das heißt Yin und Yang, aber die beiden Firmen sind ja von euch beiden gegründet. Also ihr habt ja irgendwie schon eine recht bewegende oder zusammenhängende Unternehmergeschichte. Wie seid ihr euch über den Weg gelaufen? Kanntet ihr euch wie schon von früher oder wie hat das so alles so ein bisschen begonnen?
Also die Studio One-Geschichte kann man nicht erzählen, ohne Nando zu erwähnen. Das ist mein jetziger Geschäftspartner und wir haben uns, wie simpel es bei Männern sein kann, übers Internet kennengelernt. Nicht übers Zocken, das hätte sehr gut sein können, aber tatsächlich über Instagram. Damals war die Zeit, wo man stylische Fotos gemacht hat und auf die Straße gegangen ist mit Street-Style-Mode. Habe ich ein bisschen was gemacht, aber eher viel besser. Ich fand seine Bilder cool, ich habe ihm gefolgt, weil ich kannte ihn über Freunde, zumindest seine Bilder. Habe ein bisschen was geliked, ein bisschen was kommentiert und er ist mir zurückgefolgt. Und irgendwann haben wir angefangen zu schreiben und zu treffen für Fotos damals. Und dann sind direkt auch schon Gespräche entstanden. So, hey, was arbeitest du eigentlich? Wie verdienst du dein Geld? Ne, wir erinnern uns zurück. Ich habe damals Gastrofotos gemacht, er auch. Er hat eine Influencerin als Freundin, ich auch. Wir haben super viele Parallelen gehabt. Und dann haben wir gemerkt, ey, wir passen echt gut zusammen. Lass uns doch mal ein Business gründen. Und so ist das Ganze entstanden, dass wir uns kennengelernt haben und einige Wochen später direkt schon über ein gemeinsames Geschäft nachgedacht haben.
Wie kann man sich denn so vielleicht dann die ersten Meter vorstellen? Weil ich glaube, jetzt kommt so ein bisschen so die Magie ins Spiel. Ihr geht ja jetzt, glaube ich, irgendwie auch ins siebte oder ins achte Jahr von Studio One. Also ist ja für eine Agentur schon einfach mega, mega lange am Start. Klar, du bist jetzt im Hier und Jetzt, du wirst nicht jeden Tag wahrscheinlich irgendwie an 2019 denken oder an 2020, aber vielleicht kannst du so ein bisschen so die Anfangszeit rekapitulieren. Wie waren so die ersten Deals? Wie wurde das alles irgendwie erstmal so ein bisschen professionell? Ich meine, wenn da irgendwie zwei Dudes anfangen von irgendwie, ich mache irgendwie ein paar schöne Fotos von anderen Leuten oder mal von mir, hingehen und sagen, komm, wir machen jetzt ein bisschen Business. Das kann natürlich auch irgendwie am Anfang, sieht das wahrscheinlich auch ganz anders aus, wie es jetzt aussieht. Also vielleicht kannst du so ein bisschen darüber reden, woran du so denkst, wenn ich dich irgendwie einfach frage, wie die wichtigsten Sachen 2019, 2020 so waren, als es losging.
Damals war es sowas von unprofessionell, das ist unglaublich. Also das kannst du heute wirklich keinem mehr erzählen, wie die Managementlandschaft vor allem auch bei uns damals aussah. Also wir hatten natürlich am Anfang auch keine große Ahnung von dem, was wir machen. Das ist Tag und Nacht Unterschied, was wir damals gemacht haben und was wir jetzt machen. Damals ist es wirklich so gewesen, dass diese klassischen Brands, Smile Secret, Oceans Apart, irgendwelche Massageguns, die dann auch gekommen sind, dass das so die größten Player auf dem deutschen Markt gewesen sind und an die man direkt gedacht hat, wenn es um Deals ging. Und wir haben damals wirklich als einzigen Service gehabt, Deals zu vermitteln. Wir haben Influencer und Marke zusammengebracht, Preise verhandelt, Verträge verhandelt, standen in der Mitte, haben die Briefings versendet und das war's letztendlich. Und damals war der Markt so simpel. Die Brands haben gesagt, hey, wer von euch hat die meiste Reichweite? Und ich weiß noch ganz genau, damals haben wir direkt zu Beginn unserer Zusammenarbeit schon 5 oder 6 Influencer gehabt. Einfach nur durch unseren Kontaktkreis, wo einige echt gute Reichweite hatten und wir direkt in unseren ersten Wochen und Monaten schon net positiv rausgegangen sind. Was halt ein ganz geiles Geschäftsmodell ist als Agentur eben, weil du hast ja kaum Ausgaben, wenn du selber arbeitest, noch keine Mitarbeiter hast, noch kein wirkliches Büro. Du kannst ja zu Hause im Kinderzimmer arbeiten, solange du einen Laptop hast und Internet. Und damals waren wir echt blessed, dass wir so einfach und wirklich auch schnell das Geld verdienen konnten, obwohl es jetzt rückblickend total silly gewesen ist, was wir gemacht haben. Also wir haben einfach nur Influencer mit Marken verbunden und jetzt schüttel ich den Kopf, wie primitiv das alles eigentlich gewesen ist.
Warum, weil es so einfach war, oder was?
Nicht, weil es einfach war, sondern weil man es hätte viel, viel besser machen können. Also ich schäme mich schon fast, wie simpel es damals, also wie simpel wir das aufgezogen haben. Na, weil wir standen wirklich nur in der Mitte zwischen Brand und Influencer und haben vermittelt. Aber man muss auch sagen, viel mehr wurde damals gar nicht gefordert. Also keiner hat jetzt irgendwie auch nach Beratung gebeten, weder die Brand noch der Influencer, weil es war so eine neue Welt. damals wusste man auch noch gar nicht, wie viel Geld steckt da überhaupt drin. Diese ganze Creator Economy ist damals auch erst richtig nach Deutschland gekommen und entstanden, auf Instagram zumindest. Na, auf YouTube hat man ja schon ein bisschen länger Geld verdient, also wir reden jetzt von 2019, aber so auf Insta, da gab es nur eine Handvoll von Personen, wo man wusste, die leben hauptberuflich davon. Und man kannte ja fast alle, sei es ein Magic Fox, eine Novalana Love, diese Konsorten, wo man...
Magic Fox auch eigene E-Com-Brands gegründet und sowas.
Also, ja, richtige Maschine, ne? Und der ist ja schon ewig und drei Tage dabei.
Aber wie habt ihr das dann vielleicht so ein bisschen professionalisiert? Weil wenn man sich irgendwie die Geschichte jetzt irgendwie anguckt, ich versuche irgendwie so 7 Jahre in ein Gespräch zu bringen, was irgendwie sehr, sehr schwierig ist, aber du hast gerade irgendwie gesagt, ihr habt damals eigentlich nur vermittelt und das dann irgendwie auch halbwegs okay nur gemacht, jetzt vielleicht nicht so wirklich professionell. Irgendwie ist das Geschäft vom Vermitteln heute ja immer noch Teil eures Geschäfts, haben sich ja eher irgendwie andere Dienstleistungsbereiche innerhalb der Company dann wirklich da einfach dran gegliedert. Wie hat sich das Ganze denn so inhaltlich einfach entwickelt? Also wann kamen so verschiedene Bereiche dazu, wo du gesagt hast, ey, wir müssen jetzt irgendwie entwicklungstechnisch den nächsten Schritt gehen, also wir können das selber wahrscheinlich... Unser erstes Programm oder das erste Programm, was Marvin verkauft hat, hat, glaube ich, irgendwie 350 € gekostet. Das kostet jetzt irgendwie über 4.000 €. Also zu sagen, es ist auch irgendwie ein Sprung einfach, den man als Agentur geht, weil man sich irgendwie immer wieder anpassen muss. Wie war das denn bei euch vielleicht so ein bisschen?
Wir hatten das große Glück, dass wir von Anfang an sehr strukturiert waren und auch sehr strukturiert gedacht haben. Und wir haben uns ziemlich früh die Frage gestellt, okay, was für Möglichkeiten haben wir, wenn wir skalieren wollen? Wir als Firma müssen irgendwie wachsen. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt jede Woche, jeden Monat das Gleiche verdienen. Und als Influencer-Agentur hast du praktisch 2-3 Möglichkeiten, wie du skalieren kannst. Entweder du nimmst mehr Influencer auf, da verdienst du mehr. Oder du gibst dem einzelnen Influencer mehr Deals, da verdienst du auch mehr. Und beides war irgendwie nicht so geil. Beides hat sich nicht so richtig angefühlt, weil beides wäre darin resultiert, dass entweder der Influencer einen Burnout kriegt oder dass wir einen Burnout kriegen. Weil beides irgendwie in mehr endet. Was haben wir uns also gedacht? Anstatt in die Breite zu wachsen, mehr Influencer, versuchen wir in die Höhe zu wachsen, indem wir den einzelnen Influencer mehr verdienen lassen, aber nicht durch mehr Deals, sondern durch höhere Preise. Okay, wie erhöht man jetzt die Preise bei einem Influencer? Ich kann ja nicht einfach bestimmen, der ist jetzt teurer geworden von heute auf morgen.
Vor allem, wenn man ja sagen würde, einem Influencer liegt ja wegen der Reichweite auch eine recht klare KPI-Tabelle ran, wie man Preise, sag ich jetzt mal, bemessen kann.
Genau, richtig. Das heißt, als wir das realisiert haben, wussten wir, okay, wir setzen an einer ganz falschen Stelle an. Wir dürfen gar nicht bei den Brands, sondern bei den Brand-Deals ansetzen und versuchen, darüber zu skalieren. Wir müssen bei den Influencern und deren Reichweite ansetzen. Und darüber müssen wir skalieren. Und das war der Anfang von genau dem, was wir heutzutage machen. Wir schauen, dass der einzelne Influencer einen so guten Mehrwert wie möglich auf Instagram und TikTok und YouTube leistet, dass er einfach mehr Follower kriegt, Reichweite steigt und wir dadurch mehr Geld verdienen können und alle sind happy, weil du hast als Konsument geileren Content vom Influencer, du hast als Marke einen Influencer, der eine engere Community-Bindung hat und du hast als Influencer bessere Preise und musst zum Glück wahrscheinlich weniger Deals machen, um zum selben Geld zu kommen, wo du eigentlich hin willst.
Okay, check ich, verstehe. Also Thema Leistung habe ich verstanden. Zweiter Baustein bei euch ist ja Thema Talents. Du hast es eben gesagt, euer erstes Talent war eigentlich ein Mann. Jetzt hast du im Intro gesagt, wir betreuen eigentlich nur Frauen oder ihr betreut nur Frauen. Wie hat sich denn dieser Switch vielleicht auch so ein bisschen verzogen? Weil ich glaube, das ist auch sehr entscheidend, wenn man später auch vielleicht so ein bisschen über die Differenzierung innerhalb der Agenturen spricht. Wie kam so dieses Credo, okay, wir machen eine female-focused Agentur?
Ja, du sprichst was sehr Wichtiges an. Wir sind Riesenfreunde von Trial and Error. Bis heute. Ich bin der größte AB-Tester, ich bin der größte, geh erstmal den Weg und teste aus und probier, Freund. Und genau so ist es damals gewesen. Wir haben Männer und Frauen aufgenommen und wirklich geguckt, okay, wie viel Zeitstunden steckst du irgendwo rein, damit wie viel Geldwert rauskommt. Und dabei wurde ziemlich schnell klar, dass es bei Frauen viel effizienter ist. Warum? Ist eigentlich ganz logisch. Es gibt viel mehr Produkte in der E-Com-Welt, die auf Frauen ausgerichtet sind und die Frauen bewerben können. Weil was haben Männer denn? Männer haben vielleicht irgendwelche Kurse, sei es jetzt irgendwie Fitness oder Geld verdienen, sei es vielleicht irgendwelche Gels, Klamotten und Gym-Equipment. Und dann vielleicht noch Supplements.
Gut, ja.
Aber das war es schon fast bei Männern. Und bei Frauen fängst bei Haaren, Nägeln, Klamotten, Make-up, Skincare an und endet aber irgendwo bei kompletten Lifestyle-Produkten. Also Frauen können viel, viel mehr Sachen bewerben und ich muss sagen, Frauen in ihrer Natur sind auch irgendwo ein bisschen gesprächsoffener und gesprächsfreudiger. Das heißt, es ist viel einfacher im natürlichen Flow, dass eine Frau mehr über ihren Alltag erzählt, als dass ein Mann das tut. Wir Männer sind ja irgendwie immer so ein bisschen verschlossen. Ich meine, wir hören das ja alle immer von unseren Freundinnen und Frauen. Du erzählst mir nie was. Wir sind ja immer ein bisschen was stiller und es ist irgendwie ein bisschen off, wenn wir Männer super, super viel reden. Aber das brauchst du für den Beruf. Und das ist etwas, was wir halt recht früh gemerkt haben, weshalb wir gesagt haben, okay, wir können nicht alles. Wir werden auch nie alles können. Wir müssen uns fokussieren. Und damals haben wir uns entschieden, okay, wir fokussieren uns erstmal auf Frauen.
Okay, das macht dann aber insofern Sinn, weil man dann natürlich auch irgendwie besser Prozesse und sowas dahinter irgendwie vereinheitlichen kann, oder? Wenn man halt weiß, okay, wir arbeiten immer für nur Frauen mit den gleichen 6 Marken zusammen und müssen nicht noch hintenrum Männerbrands sozusagen mit irgendwie Covern ansprechen können.
Genau, richtig. Also Spezialisierung steht bei uns immer über Generalisierung. Was bedeutet das? Wir wissen jetzt nämlich ganz genau, was für Brands sprechen wir an. Also wohin müssen wir unseren Kontaktkreis aufbauen? Wir wissen aber auch, wie müssen wir unsere Kommunikation aufbauen, dass wir einfach als Männer besser mit Frauen kommunizieren können. Wie können wir Frauen besser helfen, bessere Influencer zu werden, die empowern. Dadurch, dass du dich spezialisierst, weißt du auf jeden Fall viel mehr, wo dein Fokus hingerichtet werden sollte.
Aber war das schwer? Also wann hast du deine Frau kennengelernt?
Auf dem Weg, vor der Agentur aber schon, 2017.
War das dann schwer für euch? Also zu sagen, wenn, du hast es ja auch im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, es kommen immer wieder Wechsel beispielsweise, weil vielleicht sich ein Female Creator eher zu einem Female Management hingezogen fühlen. Jetzt kommen da irgendwie 2 Dudes, die selber vielleicht früher mal ein paar Fotos geschossen haben und sagen, ich will eine Agentur bauen, die halt Female Focus ist. Da fehlt jetzt vielleicht im ersten Schritt so ein bisschen, das heißt ja Trust, aber es ist jetzt vielleicht nicht ganz authentisch. Also da ist vielleicht ein anderer Weg authentischer. War das für euch ein Problem oder ging das dann irgendwie einfach recht easy von der Hand?
Also du fragst, ob es für Frauen schwieriger ist, sich von Männern verstanden zu fühlen.
Nee, ob es einfach schwieriger ist als zwei Dudes, also Rami und Nando, ob es für die beiden schwieriger, also sehr schwierig war, einfach eine Female-Focus-Agentur zu gründen, weil ihr einfach keine Frauen seid.
Ist eine gute Frage, war es aber zum Glück nicht, weil wir konnten echt schnell beweisen, dass wir wissen, wovon wir reden, einfach weil wir uns da voll reingenerdet haben. Wir wussten, wir mussten das tun. Also ich kann ja so viel über Frauenprodukte erzählen, das ist schon nicht mehr normal als Mann, dass man da Wissen hat, wirklich fängt an bei Extensions, wie viel Gramm, also ich kann raussehen, wie viel Gramm Extensions hat eine Frau in ihren Haaren oder Sachen, die so der Otto-Normalverbrauchermann wahrscheinlich nicht weiß, haben wir extreme Ahnung und das musste passieren, weil sonst nehmen uns die Frauen, glaube ich, nicht ernst.
Aber das ist ja genauso wie Artef, der dann sagt, ich habe hier Invisible Booty Scrunch sozusagen erfunden, so warum kann ein Typ irgendwie eine Leggings erfinden? So.
Es klingt erstmal komisch.
Ja. Ja, genau. Na,
dass 2 Männer jetzt eine Leggings erfinden, wie im Fall von OAs. Aber es funktioniert. Na, man muss aber auch sagen, und da ein Riesenlob an unser Team, wir wären natürlich nicht da, wenn wir nicht auch unfassbar gute Einblicke vom Team hätten. Also wir haben sehr, sehr viele Frauen auch in unserem Team. Mittlerweile sind wir ein Team von 14 Personen und darunter auch sehr, sehr viele Frauen, die wir unfassbar gerne zu Rat ziehen. Also auch unsere Frauen tatsächlich, also Nandos Frau und meine Frau, die eigentlich Creator bei uns im Unternehmen sind, aber wie es immer ist, sollte man ja seinen Partner bestenfalls auch hinzuziehen. Und so ist es auch bei uns, dass die halt einfach Dinge sehen, die wir nicht sehen.
Wie differenziert man sich denn vielleicht so ein bisschen in diesem Bereich? Weil ich verstehe jetzt auf jeden Fall irgendwie sozusagen das System und wie ihr da hingekommen seid und das macht auch alles Sinn. Aber wenn ich nach links und rechts gucke, ihr habt natürlich irgendwie ein paar sehr, sehr bekannte Creator unter Under-Management, sage ich jetzt einfach mal. Aber links und rechts, vor allem in NRW, wir sind in der Influencer-Hochburg Köln, es gibt etliche Managements, es gibt irgendwie extrem viele Influencer, die jetzt nicht bei euch unter Vertrag stehen. Auf der anderen Seite, wenn man sich das irgendwie vorstellt, ihr habt irgendwie, keine Ahnung, ihr seid wahrscheinlich irgendwie mit 500, 600 Brands irgendwie in Kontakt. Du hast wahrscheinlich mit die besten Kontakte zu Brands, die es gibt. Ihr habt einen Talentpool, der wahrscheinlich, kann es mir gar nicht schätzen, aber irgendwie monatlich wahrscheinlich ein paar 10 Millionen an Reichweite irgendwie generieren kann. Also habt da irgendwie einen Hebel. Frag mich aber irgendwie trotzdem, was euch dann irgendwie vielleicht so ein bisschen besonders macht. Klar, ich verstehe den Fokus auf den Female-Bereich und da sozusagen sehr, sehr gut zu werden und sozusagen über den Bereich dann eben einfach an der Influencerin einfach eben mitzuwachsen. Was würdest du denn sagen, macht euch irgendwie so ein bisschen einzigartig oder was ist das, was euch wirklich differenziert in diesem doch sehr, sehr schnelllebigen, austauschbaren Geschäft?
Das ist eine Frage, die wir uns auch stellen mussten. Was macht uns jetzt eigentlich anders? Weil im Endeffekt ist ein Management, egal ob es jetzt ein Musikermanagement ist, Künstlermanagement oder halt ein Influencermanagement, wie wir es sind, macht ja immer dasselbe. Es ist eigentlich erstmal nur ein Vermittler zwischen Marke und Influencer. Ja, ist bei Schauspielern ja auch dasselbe, ne? Zwischen Show und Schauspieler.
Oder Spielerberater beim Fußball.
Ja, eigentlich ist dieser Job ja super, super alt und unter allen Agenturen gleichbleibend. Und deswegen mussten wir die Frage auch für uns beantworten und sind auf zwei Antworten gekommen. Nummer eins, über die Leistung. Wir haben einfach Leistungen addiert, von denen wir wussten, andere haben die nicht. Und wir mussten die addieren, weil in der freien Marktwirtschaft muss ich eben schauen, wie kann ich etwas besser als andere machen oder wie kann ich mehr machen als andere. Und dementsprechend haben wir super, super viele Leistungen zusätzlich noch hinzugefügt, von denen wir wussten, das macht gerade keiner, wie zum Beispiel die strategische Beratung. Wir sind extrem close mit unseren Tenants im Austausch rund um Videos, die sie organisch produzieren, wie ich vorhin gesagt habe, was einfach immer noch super, super viele Agenturen nicht machen, weil einfach die Kapazitäten teilweise dafür fehlen. Und das Zweite ist eben durch die Spezialisierung, die wir auch vorhin angesprochen haben, dass wir uns eingestehen, wir können nicht alles. Wir wollen auch gar nicht alles können. Es wäre Quatsch, wenn ich jetzt behaupten würde, ach, du willst Musik machen? Ja komm, wir betreuen auch deine Musik. Können wir nicht. Na, da haben wir keine Expertise drin und das wäre der Anfang vom Ende, glaube ich, wenn wir anfangen würden, so zu denken. Wir haben uns stattdessen genau in die andere Richtung bewegt, dass wir gesagt haben, wir spezialisieren uns sogar als Management auf spezielle Gebiete. Bei Studio One haben wir klassische Mainstream-Influencer rund um Beauty, Make-up und Food. Das sind so unsere Hauptzielgruppen oder Hauptgebiete. Und wir haben vor 2 Jahren ein weiteres Management gegründet namens Studio Health. Wie es der Name schon sagt, das ist alles so eher in die Gesundheitsrichtung rund um Fitness und Gesundheit. Na, da fällt natürlich auch ein bisschen was Food mit rein, weil das einfach so zusammenhängt ist. Da sagen wir, durch die Spezialisierung wissen wir einfach besser, wer sind die Influencer, die wir da aufnehmen, wer sind die Marken, die wir den Influencern anbieten und was müssen wir als Mitarbeiter einfach verstehen innerhalb dieser Branche. Wir machen selber super, super viel Sport, alle bei Studio Health. Wir machen Reisen rund um Sport. Wir machen Events rund um Sport und unsere Partner sind in diesem Health-Sektor oder Food-Sektor einfach angesiedelt. Und das unterscheidet uns letztendlich. Die Spezialisierung und
Zusätzliche Leistung.
Das heißt sozusagen aber auch im Umkehrschluss, dass dann vielleicht, du hast es jetzt eben schon, Studio Health schon in den Raum gestellt, ihr verdient jetzt, also sozusagen die Differenzierung kommt jetzt weniger durch, dass man sagt, hey, ich nehme 3% weniger als deine bisherige Agency, sondern man sagt halt eher, hey, komm zu uns und wir entwickeln dein Profil eben auch noch deutlich strategischer und differenzierter mit, was einen höheren Value am Ende dann fürs Talent hat.
Genau, wir müssen nicht ins Preisdumping gehen. Ich finde, das ist auch immer der Anfang vom Ende, wenn man sich über den Preis definiert, weil wenn du anfängst, dich über den Preis definieren zu müssen, hast du ja scheinbar nichts anderes, worüber du Value gibst. Und dann müsstest du dein eigenes Geschäftsmodell überdenken. Wir versuchen es über den Value zu machen, dass wir sagen, hey, wir bieten dir etwas an, was für dich längerfristig und stabiler sich rentiert, als einfach nur kurzfristig jetzt Geld zu sparen.
Aber was kostet das? Also kannst du so ein bisschen auch mal transparenterweise sagen, wie viel, sagen wir, ich bin Brand, ich mache irgendwie, keine Ahnung, 25 Millionen Euro im Jahr und will irgendwie beispielsweise so ein bisschen rausgehen, nur dass ich so ein bisschen irgendwie einordnen kann, weil ich sehe irgendwie, ihr habt irgendwie weniger als 20 Creator, macht aber trotzdem irgendwie über 10 Millionen Euro Umsatz. Also sozusagen, was ist da möglich? Was kann man da verdienen auf Agenturseite?
Das hört sich ein bisschen doof an, aber wirklich von bis. Es kommt natürlich auf die Größe an des Influencers und auch ein bisschen auf die Community-Bindung natürlich, weil es gibt nicht so die eine Formel, wie sich berechnen lässt, was ein Influencer jetzt verdient, aber auf jeden Fall irgendwo wegweisende Richtungen, in die es sich auf jeden Fall bewegen wird. Also keine zwei Agenturen werden für denselben Influencer denselben Preis haben, weil jeder so ein bisschen seine Rechenweise hat, aber die Zahlen werden schon sehr, sehr ähnlich sein. Also da ist Das ist kein Riesenunterschied.
Nicht 10 und 15.000, sondern eher so 10 und vielleicht 11 oder so.
Genau, ja. Richtig. Und das berechnest du tatsächlich einerseits aus der Reichweite, wie eben erwähnt, ne, wie viel durchschnittliche Reel-Reichweite hatten Influencer, wie viel Story-Views hatten Influencer, was ist so die durchschnittliche YouTube-View-Anzahl bei dem Influencer oder TikTok-View-Anzahl. Plus jeder Influencer hat nochmal eine Geschlechter- und Länderaufteilung, die du sehen kannst. Das sieht der Influencer in seinen Insights, die der dann immer dem Kunden mitsendet. Das kommt zusätzlich als Begründung hinzu zu den Views, weil man dann erklären kann, okay, das sind jetzt nicht einfach nur Views, aber die sind alle von brasilianischen Männern, sondern hey, das sind hier Views, die zu 70% aus Deutschland kommen, zu 90% von Frauen. Das ist für dich, Nivea, das Beste, was du kriegen kannst beispielsweise, ne? Und zusätzlich dazu kommt dann auch irgendwo Community-Bindung, weil es gibt ja im Grunde genommen drei Arten von Influencern. Die Influencer, wenn die den Mund aufmachen, du sofort weißt, der Person glaube ich nicht so ganz.
Ist das dann sowas wie ein Barello?
Wahrscheinlich. Okay. Dann gibt es so die Art von Influencer, wo du sagst, okay, kann sein, die Meinung ist gekauft, kann aber auch sein, die meint das ernst, weil so, ich sehe da ein bisschen Ehrlichkeit in den Augen. Und dann gibt es die Art von Influencern, das sind natürlich die coolsten, wo du sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Person ihre Meinung kaufen lässt. Also die ist so stabil, die ist ehrlich und ich glaube, was die Person sagt und ich fühle mich der Person verbunden. Das sind dann meistens auch diese Art von Influencer, die Community-Treffen machen, die Longform-Content auch anbieten, also sei es irgendwie YouTube oder Podcast oder so, also die einfach super, super close mit ihrer Community sind. Und das ist auch nochmal ein Unterschied im Preis, weil der eine unnahbare Influencer, dem du nicht so viel glaubst, der wird wiederum auch weniger Sales erzeugen, weil die Community die Person einfach nicht glaubt. Und da kann sie noch was bewerben. Die Werbung alleine führt nicht dazu, dass ich der Person glaube und auf den Link klicke. Bei der anderen Person hingegen, der ich großes Vertrauen schenke, auch wenn sie seltener Links postet, hat die Person viel, viel, viel mehr Klicks, weil ich dieser Person viel eher Vertrauen schenke und sage, okay, der glaube ich, dass das Produkt geil ist, was beworben wird. Ich klicke da mal drauf oder kaufe es wahrscheinlich.
Aber ist die Meinung, also das ist jetzt gerade sozusagen an der Meinung entlang dekliniert, die Meinung ist doch am Ende in jedem Fall gekauft oder sehe ich das falsch? Weißt du, was ich meine?
Also ich verstehe, was du meinst. Irgendwo stimmt das auch, weil ja, wenn ein Kunde dafür zahlt, dass ein Influencer etwas bewirbt, ist es immer gekauft. Aber wir sind in einem sehr schönen Umfeld, wo sich der Influencer, also wir zumindest und die meisten Agenturen in unserer Größe oder eigentlich jede Agentur in unserer Größe, kann sich wirklich die Rosinen auspicken und sagen, okay, die Marke fühlen wir und die fühlen wir nicht. Also wir als Agentur würden jedem unserer Creator empfehlen, niemals etwas anzunehmen, was die einfach nicht fühlen oder wahrscheinlich sogar nicht selber benutzen. Ich weiß noch gerade, als wir bei dir in der Küche standen und du...
Bei mir in der Küche. Wir nehmen diesen Podcast nicht in meiner Wohnung auf.
Als wir in eurer Büroküche standen und du die Sage-Maschine benutzt hast, waren ja meine ersten Worte, ach geil, mit denen haben wir mal zusammengearbeitet, weil ich die zu Hause habe. Die Marke hat es bei meiner Frau gesehen, dass wir sie eh schon benutzen. Daraufhin ist eine Zusammenarbeit entstanden und es war eine der geilsten Zusammenarbeiten, weil ich liebe diese fucking Kaffeemaschine, schmeckt einfach geil und dadurch, dass wir die eh benutzen, ist eine Zusammenarbeit entstanden und das gibt es so oft, wir haben extrem viele Geschichten davon, dass erst die private Nutzung war und dann daraus eine Zusammenarbeit entstanden ist. Also wir können auch sehr, sehr gezielt so Zusammenarbeiten ins Leben rufen tatsächlich, das ist fast schon 30-40% unserer Arbeit, dass wir uns Marken wünschen, also unsere Influencer sich Marken wünschen und wir dann mit denen zusammenarbeiten.
Check ich. Ich habe, und dann fällt der Name jetzt schon wieder, aber Artef diese Frage sozusagen auch gestellt, weil ich dachte, okay, ihr könnt ja mit der Reichweite, die ihr habt, auch irgendwie so ein bisschen Trends erzeugen. Das heißt, wenn du jetzt theoretisch sagst, ey, ich brauche mal eine neue Kaffeemaschine, könnt ihr theoretisch wahrscheinlich irgendwie hingehen und dann mit eurer Reichweite oder mit der von deiner Frau beispielsweise einfach sagen, hier, wir filmen jetzt die ganze Zeit irgendwie die Kaffeesachen und dann wird Sage in dem Fall beispielsweise auf euch aufmerksam oder in anderen Lebensbereichen wird das sicherlich auch gehen. Könnt ihr dann damit auch sozusagen, ne, mit, auch wenn es nur eine begrenzte Reichweite und dann 10, 12 Influencer sozusagen sind, nicht irgendwie auch so einen Trend zum Beispiel kreieren, wenn ihr jetzt sagt, ey, ab heute gibt's jetzt schon, aber alle unsere Creator machen auf einmal Pilates und let's go, wir pushen das jetzt in Deutschland?
Ich weiß nicht, ob ich uns so viel Macht zusprechen würde, dass wir einen richtigen Trend lostreten könnten, aber wenn ein Kunde wirklich genug Geld ausgibt und viele Influencer weltweit bucht, also wir das Ganze, was du gerade gesagt hast, ein bisschen was größer rechnen, dann auf jeden Fall.
Ja.
So können bezahlte Trends entstehen, das geht definitiv. Dass jeder auf einmal von der und der Marke spricht, ne? Das geht auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube, es ist dann so ein Flächenbrand, der entsteht, aber du kannst natürlich wahrscheinlich recht strategisch dann, Frage ist, von wem kommt der Trend? Kommt der Trend von der Agentur oder kommt der Trend von der Brand? Weißt du, ich meine zu sagen, also wenn ich
mir der Trend organisch.
Ja, oder wenn ich mir beispielsweise so Ninja angucke, also vor 2 Jahren kannte die kein Schwein und jetzt ist das die einer der größten Brands in Amerika. Ich kenne kaum irgendwie einen Creator auf jeder Ebene, die nicht schon mal irgendwie Werbung für diese Geräte in irgendeiner Art und Weise gemacht hat. Also da entsteht dann auch recht schnell, glaube ich, einfach so ein Flächenbrand, der jetzt Marken vielleicht eher bedingt ist, weniger agenturbedingt.
Bei denen muss ich sagen, ist es wahrscheinlich sogar echt aus zweierlei Gründen entstanden. Einerseits organisch, weil die wirklich geile Produkte haben. Also ich glaube, die waren erstmal bei Amazon Platz 1, 2, 3 mit deren Airfryern. Da gab es ja Kusori und Ninja, die immer so die Top 1 und 2 waren. Und dann haben die angefangen mit Social Media Werbung, also Influencer zu buchen. Und dadurch, dass die Influencer die Marke wahrscheinlich sowieso schon zu Hause hatten, über Amazon gekauft wahrscheinlich, haben die dann die Anfrage umso lieber gesehen und geöffnet und gesagt, geil, mit denen möchte ich zusammenarbeiten. Und dann ist es so eine perfekte Symbiose irgendwie. Ne? Einerseits wurden die eh schon die ganze Zeit gekauft, andererseits haben die dann wiederum sehr viel Geld für Influencer ausgegeben und dann ist es umso aufmerksamer geworden, dass halt jeder die Produkte benutzt.
Check ich. Hey Moritz, was sagst du eigentlich zu Chatamin?
Sehr, sehr gute Frage, Marvin. Chatamin ist für mich das spannendste Tool, wenn es um WhatsApp-Marketing im E-Com geht. Brands können damit ihre Kunden direkt über WhatsApp erreichen, von automatisierten Nachrichten über Service bis dann wirklich zu kompletten Chatflows. Das Ganze ist easy integrierbar in Systeme wie Shopify oder Klaviyo und sorgt einfach für mehr Umsatz durch besseren Kundendialog. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, jetzt auf chatamin.com umsehen und einen Termin mit dem Bootstrapped Team Armin vereinbaren. Lass gerne mal eine von zwei Fragen stellen, Marvin, weil dann können wir mal ein wenig überleiten in den Insight-Bereich.
Yes. Ja, Moritz hat das schon perfekt eingeleitet. Wir haben zwei Fragen, die wir im Podcast gerade stellen und eine Frage davon ist, mit wem willst du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Wahrscheinlich neuerdings eher ein Matcha.
Oh, das ist eine extrem schwierige Frage, weil mir da direkt 1000 Namen in den Kopf kommen, weil ich verfolge so ein bisschen das Mantra, dass du aus jedem Gespräch was rausziehen kannst. Also egal mit wem, das fängt beim Hausmeister bei mir im Büro an, endet aber irgendwie mit Jeff Bezos. Also du kannst wirklich aus jedem Gespräch was rausziehen, wenn du willst. Ne? Ich würde aber wahrscheinlich sagen, aufgrund meines Berufs, dass ich gerne mit Adam Mosseri sprechen würde, dem CEO von Instagram.
Weil irgendwas, was dich ja besonders interessiert, weil du den nächsten Trend sehen willst, oder?
Verstehen, ja, wie der Algorithmus funktioniert. Oder?
Einfach mal in sein Gehirn reinschauen und gucken, okay, wie einfach ist es wirklich? Wie berechenbar ist das Ganze wirklich? Weil wir sind so riesen Mathe-Fans bei uns in der Agentur und wir lieben Berechenbarkeit und wir haben selber voll die Thesen, wie berechenbar das Internet ist oder Social Media ist. Und das würde ich mir gern entweder verifizieren lassen oder schauen, gibt es etwas, worauf ich gar nicht geachtet habe, was ich gar nicht verstehe oder verstanden habe bisher.
Hast du so private Natur auch jemanden? Also du machst viel Sport, ja, keine Ahnung, vielleicht noch irgendwie aus der früheren YouTube-Gaming-Zeit oder so?
Ehrlich gesagt nicht.
Nee. Alle getroffen.
Nicht alle getroffen, aber ich glaube, an diesem Never Meet Your Idols ist was dran.
Okay, verstehe ich. Fühle ich tatsächlich. Okay, lassen wir so stehen, aber macht auf jeden Fall Sinn. Aber so, mir fällt irgendwie gerade, ich weiß nicht, warum ich es platzieren will, aber dass diese Testreels ausgerollt wurden, das ist ja jetzt irgendwie gefühlt in aller Munde und alle reiten da ja total irgendwie drauf rum. Wahrscheinlich hätte man das irgendwie in einem Gespräch mit ihm schon früher erfahren. Man hätte wahrscheinlich irgendwie noch strategischer Sachen ausarbeiten können, die euch wahrscheinlich jetzt dann auch irgendwie nochmal gut geholfen hätten. Aber irgendwie ist es natürlich auch spannend, wenn man da sowas dann irgendwie rausfinden würde und sowas.
Absolut. Die Amis nutzen das eh nämlich voll anders als wir. Und der ist ja Ami, vielleicht hätte mir so seine amerikanische Sicht auf das Ganze gegeben.
Dann hast du ein Jahr Vorsprung oder 2 Jahre Vorsprung, bis dann in Deutschland ankommt.
Ja, wahrscheinlich.
Läuft. Da ist er nicht mehr hier. Ich bin nicht mehr in Ossendorf. Nein. Lass uns gerne mal die Überleitung finden. Wir stehen natürlich in diesem Podcast auch immer so ein bisschen dafür und du hast das ja auch in unserem ersten Telefonat auch gesagt, hey, ich will auch irgendwie gerne Wert platzieren oder irgendwie Sachen auch einfach sehr realistisch und ehrlich einordnen. Jetzt ist es irgendwie einfach so, dass Influencer-Marketing für viele irgendwie immer noch auf dem höchsten Niveau ist. Andere sagen, das ist irgendwie auf dem absteigenden Ast, also irgendwie auch einer deiner engsten Kollegen, Jan Kraume, sagt ja auch immer, was ist recht final, aber wenn man sich seine Beiträge so durchliest, ist das normale Influencer-Marketing gestorben, also es funktioniert irgendwie nicht mehr. Jetzt sitzt du hier, hast eine Agentur aufgebaut, seit 14 Leute hier, macht über 10 Millionen Euro Umsatz, also man kann jetzt nicht sagen, Influencer-Marketing ist tot, also sonst wärst du ja heute nicht hier. Das heißt, es lebt, das heißt, die andere Frage müsste man dann eher beantworten oder müsste die Frage eher stellen, wie sieht denn gutes Influencer-Marketing aus, was heute noch funktioniert? Wie würdest du es vielleicht irgendwie kurz beschreiben, was wirklich gutes Influencer-Marketing ist, wenn du irgendwas siehst? Du hast eben selber gesagt, dass du selber konsumierst und die Sachen anguckst. Wahrscheinlich ist es dann sehr, sehr schnell ein schnelles Urteil. Oh, Schrott oder supergeil, das muss ich mir merken. Wie bewertest du wirklich gutes Influencer-Marketing?
Social Media verändert sich extrem schnell. Das ist so das Erste, was man akzeptieren muss. Wir haben eine sehr interessante Mischung bei uns an Influencern in der Agentur. Einige davon machen schon seit circa 10 Jahren Influencer-Dasein und andere haben letztes Jahr angefangen. Das heißt, einige sind frisch im Game, andere sind schon länger im Game. Und du merkst wirklich, dass beide komplett verschieden gewired sind. Die einen sind noch leider an die alten Regeln von Social Media gebunden, so alles poliert, alles schön, vielleicht auch so ein bisschen beige und Buhu und Traumfänger zu Hause haben und sowas alles. Ne? Wir kennen diese Welt von damals noch. Ne? Alles ja perfekt haben, so dieses ganze skandinavische Instagram-mäßige. Ne? Und dann gibt's die jungen Influencer, die absolut silly sind, die FaceTime-Style in die Kamera sprechen, dich vielleicht sogar anschreien, auch mal weinen, eine viel größere emotionale Palette abspielen vor der Kamera und wirklich viel ungefilterter sind. Und das ist tatsächlich das, wo ich sagen würde, dahin bewegt sich das Internet gerade, Social Media, weil in einer Welt von KI, wo jede Erklärung direkt auf dem Handy ansehbar ist, brauche ich auf Social Media nicht auch noch perfekte Erklärungen von irgendwem. Ich brauche nicht das perfekte Rezept. Ich brauche nicht die Tafel, wo Karl S. irgendwas draufschreibt. Dieser Content kommt nicht mehr gut an. Welcher Content aber gut ankommt, ist das Menschliche, weil in einer Welt von sehr, sehr viel Technik und künstlicher Intelligenz braucht es viel mehr Menschlichkeit und das ist, was gerade extrem gefragt ist. Ich will jemanden sehen, der irgendwie überfordert ist mit seiner Arbeit, aber trotzdem Zielen nachkommen möchte. Ich will jemanden sehen, der mir seinen Leidensweg vom Dick zum Dünnsein erzählt oder vom Dünn zum Dicksein erzählt. Ich will jemanden sehen, der mich wirklich emotional auch irgendwo abholt, weil das kann Entertainment sein, und das kann informativ sein zur gleichen Zeitpunkt. Na, und das ist, wo das Internet gerade hingeht. Also tatsächlich eher so, wie die Jüngeren aus unserer Agentur das gerade machen. Oder die, die es zumindest vor kurzem erst angefangen haben, weil die dieses alte Social-Media-Game gar nicht mehr so im Kopf haben, zum Glück.
Kannst du so ein bisschen so ein ja, Weg zeichnen oder ein bisschen Input geben, wie jetzt, wenn ein Talent oder ein Creator sozusagen zu euch kommt, dann vielleicht die ersten Wochen aussehen. Also ich glaube, auf LinkedIn hast du vor kurzem irgendwie so eine, ich nenne es mal Case Study gepostet, wo ihr innerhalb von 30 Tagen, glaube ich, 30.000 neue Follower oder sowas für eine Person gewonnen habt, aber kannst du das vielleicht so ein bisschen ja mehr beschreiben, was genau macht ihr dann? Überlegt ihr euch irgendwie ein bestimmtes Format, was sozusagen passieren muss oder wie geht ihr davor?
Wir verfolgen die Annahme, dass es jeder auf Social Media schaffen kann. Aber nicht jeder weiß unbedingt wie. Und wir helfen den meisten, das zu identifizieren, was sie vielleicht gerade noch falsch machen, entweder aus Intuition oder weil sie es irgendwo mal vielleicht falsch gelernt haben. Natürlich wissen wir auch nicht alles, ne? Aber wir wissen schon ziemlich gewiss, wie man zumindest mehr Reichweite kriegt auf Instagram. Und das funktioniert so, dass wir uns das Profil eines Influencers anschauen. Okay, wo ist erstmal der Status quo? Bist du jemand, dem man Sachen abkauft oder nicht? Hast du eine Distanz zur Community? Hast du eine Distanz zu dir selber? Oder bist du eigentlich ein Influencer, der sehr authentisch ist, dem man schon abkauft, was er sagt? Und das erfährst du darüber, dass du dir das Privatleben dieser Person anschaust. Okay, was sind deine Interessen? Was machst du normalerweise? Wie sieht dein Leben aus? Wie viele Stunden verbringst du auf der Arbeit? Wie viele Stunden verbringst du beim Sport? Und nachdem wir uns einen guten Überblick über das Leben des Influencers gemacht haben, merken wir meistens bei denen, wo es noch nicht so gut läuft, deine Videos zeigen was ganz anderes. Im Privatleben bist du die Person, aber auf Social Media bist du die Person. Warum ist da so eine große Diskrepanz? Und das Erste, was bei den meisten schon krass hilft, ist, diese Diskrepanz zu minimieren, dass du schaust, okay, sei mehr die Person, die du im Real Life bist. Und das gilt wirklich für alle. Also das gilt für Influencer, die wir beraten. Das gilt aber auch genauso für die Gastronomen der Neuzeit, die auch mit Videos angefangen haben, die einerseits irgendwo ihre Gastro-Angebote auf Social Media dir zeigen können, die aber auch erzählen können, dass sie gestern Paddle spielen waren oder dass sie eine Reise nach Thailand gemacht haben und da ein geiles Sandwich probiert haben, was die jetzt mit auf die Karte nehmen. So ein Gastrounternehmen wird viel besser funktionieren als jemand, der so highly polished, krass aufgenommene Videos hochlädt, ne? Und genauso ist es bei den Influencern. Der Influencer, der mir jetzt wirklich nur highly polished 4K-Videos aufnimmt, wo der irgendeine hochgestochene Sprache spricht und irgendeine Erklärung zur neuesten Studie gibt, wird viel schlechter ankommen als die Person, die einfach flapsig mit mir spricht, ich trotzdem was daraus lernen kann und einen Mehrwert habe. Und der Mehrwert kann viele verschiedene Sachen sein. Der Mehrwert kann Lachen sein. Der Mehrwert kann aber ein Wissensaustausch sein. Der Mehrwert kann irgendwie eine persönliche Anekdote sein, aus der ich lernen kann. Also das ist praktisch, was wir machen, dass wir schauen, okay, die Diskrepanz minimieren zwischen die Person bin ich in real life und die Person bin ich online. Lass es so real sein wie möglich.
Das war jetzt ja sehr aus der Creator-Perspektive, eine oder die zahlende Perspektive ist dann ja meistens eine Brand oder irgendein Unternehmen, die dann sozusagen euren Benefit, den ihr aufgebaut habt, oder es sind ja am Ende irgendwie die drei Bereiche, die wir am Anfang schon mal besprochen haben, wie Geld verdient werden kann, sozusagen mit einem Creator, dann eben am Ende bezahlt. Jetzt finde ich es immer recht schwierig, einfach recht generalistisch Vorgänge oder Zusammenhänge zu verstehen. Eine Brand, mit der ihr ja auch gut zusammenarbeitet, ist ja die Kollegen von Oasis, die sitzen nebeneinander. Ich meine, du kannst das Influencer-Marketing von denen sehr, sehr gut bewerten und alle Punkte, die du eben auch gesagt hast, sehe ich da halt irgendwie auch erfüllt. Sehr authentisch, keine Diskrepanz, es ist alles sehr, sehr nah an den Leuten halt mit dran. Wirklich sehr authentisch, wie sozusagen da vorgegangen wird. Kannst du das Influencer-Marketing von Oasis bewerten und sagen, was es genau gut macht oder was da irgendwie sozusagen herauszustellen ist, warum es so gut funktioniert? Weil am Ende ist es schön, wenn ich jetzt beispielsweise auf dem Reel vielleicht nochmal 15.000 Views mehr habe. Am Ende ist es für die Brand halt eben entscheidend, dass es ein Kanal ist, der profitabel gestaltbar ist und am Ende auch Geld verdient. Wie blickst du da dann beispielsweise auf so eine Vorgehensweise bei OAS? Wie macht ihr das? Ja, lass uns doch gerne mal ein bisschen unter die Motorhaube gucken, wenn das geht.
Da bin ich jetzt wahrscheinlich sehr parteiisch, das sind meine Bros. aber die machen wirklich einen sehr, sehr guten Job. Deine Frage geht in die richtige Richtung. Warum machen die einen guten Job? Die als Marke briefen ihre Influencer wirklich nur mit dem Nötigsten. Also die geben keine Sätze vor, die geben keine großen Verpflichtungen vor, die schicken dir die Klamotten und sagen, hey, du als Creator weißt am besten, wie du an die wie du an deine Community rankommst. Bewirb das so, wie du meinst. Hauptsache ist es irgendwie nicht Community oder brandschädigend. Und das ist schon fast die halbe Miete, ne? Dass die das Vertrauen und das Empowerment an ihre Influencer geben und denen sagen, du weißt wirklich am besten, wie du es machst. Das Zweite ist, dass die ein sehr, sehr gutes Auge dafür haben, weil sie sich auch sehr viel Zeit dafür nehmen, okay, welche Influencer passen gut zu uns? Also die achten sehr stark auf diesen Brandfit und das ist zum Glück ein Trend, der jetzt immer stärker wird auf dem Markt. Ihr wisst ja, früher war es so, wie ich vorhin erzählt hatte, dass eine Marke gesagt hat, hey, wer hat die meiste Reichweite, die Person buchen wir. Da ging es gar nicht um Brandfit. Mittlerweile ist das sehr, sehr stark, dass sich Marken selber erstmal hinsetzen müssen für sich selbst, um zu gucken, okay, was sind überhaupt unsere Werte? Die schreiben wir mal auf. Mit dieser Liste gehen sie dann auf den Influencer-Markt und gucken, okay, von diesen Millionen Influencern, die es auf dem deutschen Markt gibt, wer hat dieselben Werte, die wir für uns aufgeschrieben haben und wo sehen wir hier ein Match? Und das macht OAS ziemlich gut, weil sie für sich selber sehr, sehr starke Werte haben, für die sie einstehen und dementsprechend Influencer suchen, die eben dieselben Werte vertreten. Und das ist sehr bemerkbar. Na, da ist wirklich niemand, wo du sagst, oh, das passt irgendwie nicht. Die Person erzählt normalerweise in dem restlichen Content, die Person nicht für OAS macht, von ganz anderen Sachen. Na, das haben die nicht. Und das ist sehr, sehr, sehr schön. Und das Dritte ist, die Marke OAS tritt auch irgendwo als Inkubator auf. Also die nehmen super, super viele kleine Personen aus der Community und geben denen die Chance, denen Instagram beizubringen, schenken denen Klamotten, sagen, hey, mach erstmal Content, weil wir feiern das, wie sehr du uns feierst. Wir wollen dir die Möglichkeit geben, bei uns mitzumischen, bei unserem Social Media mitzumischen. Wir bringen dir bei, wie Social Media funktioniert und dadurch sind auf jeden Fall die ein oder anderen Influencer entstanden, die jetzt ziemlich groß sind. Das sind so die drei Punkte, wo ich sagen würde, das macht die Marke echt gut und das machen andere auch einfach nicht.
Sind das so die drei Pillars, die du sagen würdest, die richtig gutes Influencer-Marketing ausmacht? Oder würdest du doch irgendwas hinzuschreiben, was die Firma OS vielleicht besser machen könnte? Nein.
Das sind auf jeden Fall nicht die einzigen Punkte. Ich habe es jetzt sehr generalisiert. Das Auffälligste habe ich jetzt aufgezählt. Es gibt sehr, sehr, sehr vieles, worauf man noch achten kann. Ne? Aber wirklich auf den Brandfit zu achten, ist schon eine der größten Sachen, die ich jedem empfehlen kann, weil das noch super, super viele Marken leider gar nicht machen oder falsch machen.
Aber hast du, wenn du jetzt sozusagen nimmst dir, keine Ahnung, irgendeine neue Brand, mit der du vorher noch nie gearbeitet hast, guckst auf deren Instagram-Profil oder musst wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum dann irgendwie 2-3 Wochen wahrscheinlich beobachten, hast du dann so eine Checkliste im Kopf, wo du sagst, ey, guck mal, die machen einen richtig geilen Job, weil X, Y, Z und dann zweiter Tag, okay, die Story auch noch und die ist so aufgebaut. Also sieht man das sozusagen einfach von außen oder brauchst du die Insights sozusagen, um das komplett final zu bewerten?
Man sieht super viel von außen. Das wird jetzt auch sehr, sehr interessant für viele Werbetreibende sein, die jetzt hier zuhören, die sich fragen, okay, ich bin noch neu auf dem Markt, ab wann sagen Influencer einer Zusammenarbeit zu oder ab wann empfiehlt das Management dem Influencer die Zusammenarbeit? Die Marke muss natürlich seriös sein, die muss eingetragen sein, die muss schon einen Kundenstamm bestenfalls haben, weil man muss verstehen, der Influencer hat extrem viel zu verlieren bei einer Zusammenarbeit. Extrem viel. Also das Einzige und Wichtigste, was du als Influencer ja praktisch hast, ist dein Wort und deine Kredibilität. Und das kannst du theoretisch mit einer Zusammenarbeit verlieren. Ne? Deswegen ist es so kritisch, welche Zusammenarbeiten man annimmt und welche nicht. Also es gibt schon eine große Checkliste, was man alles überprüft und dementsprechend sagen die größeren Influencer auch eher größeren Brands zu. Und mein Rat an Brands, die gerade erst neu entstanden sind oder in der Entstehung sind, arbeitet dementsprechend auch erstmal mit kleineren Influencern zusammen, lernt erstmal den Markt kennen und vor allem sorgt dafür, dass ihr auch ein gutes Brand-Image habt. Das kann man ja auf verschiedenste Arten machen. Ne? Das kann man durch ein gutes Instagram-Profil machen, durch Gewinnspiele, auf jeden Fall durch einen guten Produktfokus, durch gute Produkte. Dann sagen die Influencer mit der Zeit auf jeden Fall schon eher ja, als wenn du jetzt komplett unbekannt bist.
Es gibt ja schon, vielleicht bin ich jetzt auch völlig lost, aber neben diesem, sag ich mal, sehr conversion-driven Ansatz, wie es jetzt irgendwie dann OAs verfolgt, das ist ja am Ende ein Absatzkanal, da muss man jetzt ja nicht drum herum reden, wo dann eben auch sozusagen die Umsätze herkommen, die sie dann auch eben fahren, finde ich schon, dass man irgendwie so ein bisschen merkt, dass auch so eine, das heißt, eine zweite Ebene an Zusammenarbeiten entstehen. Aber was mir irgendwie so ein bisschen im Kopf geblieben ist, war beispielsweise euer Porsche X Pilates Event. Und da denke ich mir, oder da habe ich mir sozusagen klar, ich mache weder Pilates, ich habe auch leider noch keinen Porsche. Also ich bin jetzt auch sozusagen nicht so wirklich in der Zielgruppe drin, die dieses Event dann ausgespielt hat. Fand es aber eigentlich extrem spannend, weil es ist irgendwie ein Bereich, wo ich sagen würde, okay, den kann man jetzt nicht so irgendwie conversion-driven aufbauen, also nur weil jetzt vielleicht, weiß nicht, 20 Millionen in Deutschland die Reels beispielsweise davon sehen, bezweifle ich jetzt mal stark, dass Porsche dadurch irgendwie 30 GT3 RS verkauft hat, sage ich jetzt einfach mal. Also man sagen würde, okay, alles klar, man hat da auf der anderen Seite irgendwie einen Benefit im Absatz. Ist sowas dann einfach irgendwie auch immer wichtiger, solche Sachen zu bauen für authentische Reichweite, also irgendwie auch irgendwie authentisch Brand-Awareness zu machen oder was ist so ein bisschen genau das Ziel dann von genau solchen Kampagnen und Events?
Als Marke kannst du immer verschiedene Ziele erreichen mit so einer Influencer-Zusammenarbeit. Und wichtig ist es, und das machen immer noch viele falsch, sich selber im Klaren zu sein, was will ich überhaupt jetzt erreichen? Weil Geld ausgeben tust du immer. Und am Ende musst du ja irgendwem, meistens deinem Chef, KPIs zeigen, um zu sagen, okay, wir haben das Geld ausgegeben und das wurde erreicht. Das heißt, du musst schon ziemlich genau wissen, was will ich überhaupt hier jetzt erreichen? Man kann das Ziel erreichen, dass man sagt, okay, ich will einen Influencer buchen, damit ich mehr Sales habe. Man kann aber auch Brand Awareness schaffen. Das ist, was zum Beispiel in diesem Fall der Fall gewesen ist, dass man sagt, ich will als Marke insgesamt mehr wahrgenommen werden.
Porsche weiter hat, reingehen.
Porsche hat jetzt nicht nötig gehabt, bekannter zu werden, aber mehr wahrgenommen bei einer bestimmten Zielgruppe. Und zwar der Zielgruppe der Person, die wir eingeladen haben. Ne? Einer weiblichen Zielgruppe, einer jungen Zielgruppe. Das ist da zum Beispiel der Sinn gewesen, weswegen man die Porsche und Pilates Events gerade weltweit übrigens macht. Also wir haben es auch nicht erfunden, muss ich sagen. Okay. Hätte ich gerne, haben wir aber nicht.
Wie setzt das dann so gesehen um?
Genau, wir haben ein eigenes Porsche und Pilates Event gemacht, nachdem wir es in Amerika gesehen haben, haben wir unseren eigenen Touch dazu gegeben, hat das dann aber hier umgesetzt. Das heißt, gerade gesagt, wir haben einmal das Ziel, Umsatz zu fahren. Wir haben das Ziel, Brand Awareness zu schaffen. Du kannst auch das Ziel verfolgen, App-Downloads zu generieren. Du kannst aber auch das Ziel verfolgen, mehr Follower zu gewinnen auf deinem Account, weil du beispielsweise ein Follower-Ziel hast, was erreicht werden soll. Darüber hinaus gibt es noch viel, viel mehr Ziele. Also es gibt auf jeden Fall nicht immer nur so das eine Ziel, was man mit einer Werbestrategie erreichen möchte. Wird für viele jetzt sehr, sehr simpel klingen. Für viele ist es aber tatsächlich Neuland, weil die kommen zu uns, geben Geld aus und sagen, ja, ich will irgendwie alles. Ich will, dass wir mehr Follower kriegen. Ich will, dass wir bekannter werden. Ja, bestenfalls stimmen die Zahlen am Ende des Tages, die Sales. Und das geht immer nur sehr, sehr schwer. Da müssen wir auch irgendwo beratend dann auftreten bei den Marken. Manche hören es gerne, manche hören es gar nicht gerne. dass wir dann sagen, Leute, wir müssen uns schon auf irgendwas konzentrieren, weil nur dann können wir halt fully focused das Ziel angreifen.
Verstehe ich auf jeden Fall. Also ich bin von Person her irgendwie recht einfach und wenn ich sozusagen so, also jetzt nicht einfach vielleicht als Mensch, sondern sozusagen mit den Sachen, die ich so verfolge, was mir bei dem Bereich Influencer immer wieder so ein bisschen auffällt oder wo ich immer so ein bisschen denke, okay, warum macht man das genau oder wie ist das irgendwie so ein bisschen einzuordnen, habe ich eine Frage, die so ein bisschen so dieses ganze Bling, bling, ich fliege jetzt mal für 120.000 Euro zum Coachella und Co., weil was ich an den Punkt, also was ich da irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann oder das hört sich jetzt so negativ an, was ich irgendwie noch nicht ganz verstanden habe, ist, irgendwie hat alles sehr viel mit Authentizität zu tun, ich soll irgendwie sehr authentisch sein, danach, du hast eben gesagt, diesen Gap zwischen was zeige ich und wer bin ich, soll ich eigentlich irgendwie minimieren und auch irgendwie die Leute, die dann am Ende kaufen, sind meistens jetzt nicht so die Leute, die jetzt, sag ich mal, eine Kaufkraft von mehreren 10.000 Euro haben. Auf der anderen Seite, finde ich, sieht man das irgendwie übers Jahr verteilt immer wieder. Da gibt's so 3, 4, würde ich irgendwie so Iceberg-Events, würde ich sie jetzt einfach mal nennen, wo dann wirklich irgendwie ganz Influencer Deutschland zum Coachella beispielsweise fährt. Da werden 100.000 an Euros ausgegeben und es ist eigentlich sehr, sehr unrealistisch, dass eine Person aus der Community, die jetzt einfach normal arbeiten geht, sich irgendwann, so ehrlich muss man ja mal sein, vielleicht irgendwie 15.000 Euro für so ein Event irgendwie ausgeben kann. Trotzdem wird sowas ja gemacht. Wie ist so dein Take darauf? Braucht es sowas einfach? Muss man da irgendwie einfach mit dabei sein, weil die ganze First Class of Influencer dann genau zu dieser Zeit an diesem Ort ist? Weil das ja eigentlich so ein bisschen gegensätzlich ist zu dem, wofür der Influencer meiner Meinung nach und auch wie du es beschrieben hast, eigentlich stehen will oder sollte.
Das ist eine ziemlich geladene Frage. Ich versuche die, ein bisschen runterzubrechen, weil das sind doch einige Punkte, die man jetzt besprechen kann. Alles eigentlich ein eigenes Gespräch für sich wert. Mhm. Ich fange mal da an, dass du sagst, hey, wir haben irgendwo die Influencer, die mit der Zeit schon recht viel verdienen und einen sehr extravaganten Lifestyle leben. Und irgendwie ist das dann doch nicht so nahbar für die Personen, die es am Ende gucken. Na, eine Chanel zu kaufen und mittags um 14 Uhr Weinchen zu trinken bei leckerem Pasta, das ist nicht so der Lifestyle, den jetzt jeder lebt. Na, ist tatsächlich auch etwas, was wir unseren Influencern vermitteln und die meisten eigentlich auch von sich aus natürlich absolut verstanden haben und auch nicht machen wollen. Weil wer ist die Zielgruppe? Wie sieht so der normale Alltag einer fast jeden Person aus? Ne? Du hast halt deinen Beruf, du kommst nachmittags, abends nach Hause, du kochst. Leider, abends habe ich gar keinen Bock zu kochen, guckst noch ein bisschen Netflix, gehst schlafen und sparst halt auf deinen Urlaub hin, ne? Den du dann gemeinsam wahrscheinlich mit deinem Partner machst und suchst dir ein schönes Hotel dafür aus. Jetzt ist es so, dass du natürlich als Zuschauer dich schon irgendwo abfacken würdest, wenn der Influencer, wie gerade beschrieben, jeden Tag um 14 Uhr zeigt, wie der da Wein trinkt, sich eine neue Chanel gekauft hat, dann jetzt First Class nach Dubai fliegt und das gibt einfach keinerlei Mehrwert. In dem Sinne, wenn man einfach nur flext. Das ist Schwachsinn. Auf der anderen Seite, warum zeigen Influencer ihren Urlaub trotzdem und fliegen hier und da mal Business Class und haben doch schöne Klamotten? Naja, irgendwo muss man Inspiration herziehen und das ist das Internet schon immer gewesen. Solange solche Videos nicht dem reinen Flex dienen, hey, guckt an, zu was ich in der Lage bin, sondern solange die dafür dienen, hey, ich bin hier in einem coolen Hotel, was ich euch zeigen möchte und die, die es interessiert, die können sich das Video anschauen und die können durchaus mal überlegen, hier hinzufliegen, dann machen solche Videos extrem Sinn, weil wir merken es extrem oft, Urlaube sind extrem oft von Influencern inspiriert, weil die halt vorher einfach geile Foodspots rausgesucht haben. Und es muss ja nicht immer teuer sein. Geile Hotels rausgesucht haben, geile Aktivitäten rausgesucht haben. Wir hatten zum Beispiel das ganze letzte Jahr eine Zusammenarbeit mit Get Your Guide, wo wir so coole Sachen gemacht haben, wie in Rom einen Pasta-Kurs, in Frankreich einen Croissant-Kurs, wo wir in Italien eine geführte Bootsfahrt gehabt haben. Also Aktivitäten, die super erschwinglich gewesen sind, aber über die man gar nicht so nachgedacht hat, wenn man seinen eigenen Urlaub plant. Und da ist es halt extrem geil gewesen, einfach diese Inspiration als Zuschauer zu sammeln. Natürlich gibt es dann aber auch sowas wie Coachella, was ein bisschen was teurer ist, oder andere Events oder auch einfach teure Hotels. Warum zeigen Influencer sowas? Auch hier gibt es natürlich eine Zielgruppe, die das interessiert, die das sehen wollen. Und vor allem, wenn wir über Coachella oder Tomorrowland sprechen, sind das einfach so die größten Events auf der Welt, wo es schon komisch wäre, wenn die Influencer nicht da wären, um darüber zu berichten. Weil auch da gibt es dann Personen aus der Community, die fragen, warum bist du nicht da gewesen? Wieso hast du mir das nicht gezeigt? Ich hätte mich voll gefreut zu sehen, was du für die Festival-Season anziehst, weil bald im Sommer beginnt bei uns hier in Deutschland auch die Festival-Season. Ich wollte mir geile Outfits zusammenstellen aufgrund deiner Inspiration.
Okay, verstehe ich tatsächlich.
Ganz klassisch abmoderiert, würde ich sagen.
Ja, ich wollte mich gerade schon fast beschweren, wie das Coachella denn dann einzuordnen ist, aber ich verstehe das natürlich mit dieser Festival-Season und beispielsweise mit den Outfits, dass man darum natürlich Geschichten bauen kann, die, sage ich mal, jetzt nicht nur bling-bling monetär und ich hau hier gerade 200.000 Euro auf den Kopf sind, sondern eher dann wieder, okay, das könnt ihr XYZ machen, wenn ihr mal irgendwo hinfahrt. Also das verstehe ich dann irgendwie schon und vor allem halt auch, Kaufkraft ist da, irgendwer wird wahrscheinlich auch dabei sein, der sich das leisten kann und dann geht's halt eben schon. Macht auf jeden Fall Sinn.
Absolut, die Influencer sind ja auch nicht die reichsten Personen der Welt, ne? Also es wird ein großen Teil.
Die verdienen ja schon gut, ne?
Die verdienen gut.
Also das muss man ja schon sagen, also Range ist ja schon eigentlich, wenn du es halbwegs drauf hast, sagen wir mal irgendwie, du hast 500.000 Follower, bist authentisch, machst gut, dann verdienst du doch auf jeden Fall 6-stellig im Monat, oder?
Nee.
Nein?
Nicht automatisch. Okay. 6-stellig im Monat ist schon sehr gut. Da würde ich sagen, es gibt einen Prozentteil, der auf jeden Fall ist, aber nicht automatisch.
Okay. Ja. Nur wenn man mit Studio One zusammenarbeitet, ne?
Nur wenn man Barello heißt. Deswegen, aber ich hatte jetzt gerade nur den Barello-Benchmark. Ich weiß nicht, ob ich es sagen kann, vielleicht muss ich es rausschmeißen. Ramis Take war, dass Barello ungefähr 80.000 Euro im Monat
verdient. Ich meine, er hat das mal selber gesagt.
Und das fand ich dann irgendwie, also wenn das der Vergleich ist, also wenn das schon der Zenit ist.
Der war aber auch Dauer online, muss man sagen, ne, zu seiner Zeit. Also ich glaube, dass er momentan weniger oder gar nichts verdient. Der war auch irgendwie auf Flucht oder sowas, habe ich gesehen, ne? Wegen nicht gezahlter Steuern und so weiter.
Voll der Spinner, der Typ.
Aber zu den Peak-Zeiten war der ja Dauer online, ne? Und ganz Deutschland kennt den ja gefühlt. Also zumindest eine ganze Generation. Reichweite ist Geld.
Lass uns gerne mal noch so ein bisschen den Tee splitten. Ich merke schon, wir haben hier wirklich heute, glaube ich, eine lange Folge und ich hätte, glaube ich, auch irgendwie noch gefühlt 700 Sachen, die ich fragen kann. Aber was ich so spannend finde, und Marvin, du hattest das ja sozusagen auch vorbereitet, so als die spannende Frage als vor allem vielleicht männlicher Zuhörer, wo man sich immer denkt, das ist ja irgendwie vielleicht irgendwie so ein bisschen wie im Fußball. Wie laufen so Vertragsverhandlungen ab? Wie stehst du zu vielleicht mit Wettbewerbern links und rechts von euch? Gibt's da Beef, wenn jemand von links nach rechts geht? Also du hast es ja selber gesagt, es wird mal gewechselt. Und auch bei euch, wenn man sich anguckt, wer vielleicht früher bei euch Creator war und wer jetzt noch da ist, dann merkt man, da ist einfach viel Bewegung drin. Ist das irgendwie so ein just part of the business oder ist das irgendwie so ein wirklich Bereich, der extrem hart auch nerven kann?
Kannst du? Du hast es eben im Vorgespräch auch so schon mal angeteasert, als wir die Frage gestellt haben. Das war so komplett nüchtern auch wieder abmoderiert, wo ich dachte, okay, krass, aber wahrscheinlich. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass du bei den ersten Malen ziemlich abgefuckt warst, oder nicht?
Die kurze Antwort ist genau wie du sagst, just part of the business. Es ist normal, dass Beziehungen beginnen und Beziehungen enden. Ne, wie bei jedem Vertrag, der beginnt, musst du dir die Frage stellen, okay, was ist, wenn es endet und wie endet es? Das heißt, eigentlich muss man erwachsen genug sein, um zu wissen, okay, was ist, wenn die Beziehung endet und wie klären wir das am Ende? Es passiert, dass wir uns irgendwann gegen Influencer entscheiden, mit denen wir den Weg gegangen sind. Es passiert, dass Influencer sich irgendwann gegen uns entscheiden. Und es kann 1000 Gründe haben. Na? Es muss ja nicht immer irgendwas vorgefallen sein. Es kann auch einfach sein, dass man sich vielleicht mit dem Ansprechpartner einfach nicht mehr so vibet, dass man es einfach nicht mehr so fühlt. Es kann auch sein, dass was passiert. Na? Und da sind wir immer sehr, sehr dankbar, wenn was auf der Gegenseite passiert und Influencer zu uns wechseln wollen. Aber umso trauriger ist es natürlich, dass wenn wir Influencer verlieren, aber das passiert. Das gehört dazu. Wichtig ist nur, dass man darauf achtet, dass es in Agenturen halt keine riesen Fluktuationen gibt. Wie funktioniert sowas? Eigentlich ganz easy. Du sprichst ja mit der Gegenseite, also mit der anderen Agentur. Meistens kennt man sich ja sogar, weil nach oben hin ist die Luft eigentlich ziemlich dünn. Man kennt sich als Agenturen und wenn man nicht ein völliges Arschloch ist, versteht man sich eigentlich auch ganz gut. Wir versuchen immer einen guten Kontakt zu pflegen zu unseren Mitbewerbern. weil, wie vorhin erwähnt, haben wir uns ja irgendwann spezialisiert auf verschiedene Bereiche. Das heißt, wir sind sogar happy, dass es andere Agenturen gibt, die ganz andere Bereiche bedienen, die wir gar nicht machen. Und dann sind es de facto eigentlich gar keine Konkurrenten von uns, sondern einfach Mitstreiter. Und so ein Verhältnis haben wir zu den meisten. Jedenfalls geht man dann zu denen und klärt, wie laufen die Kooperationen, die jetzt noch eine laufende Laufzeit haben. Und dann einigt man sich.
Ist eigentlich da gab es schon eine Einigung mit dem Creator. Mit dem Creator kommt die Einigung als erstes und dann wird die Agentur eigentlich mäßig vor vollendete Tatsachen gestellt?
In der Regel schon. Wenn man ordentliche Verträge hat, ist das geklärt, was passiert, wenn du kündigst mit den Deals, die wir vereinbart haben. Ist aber auch eine faire Sache, weil die Artist Manager, also die, die letztendlich den Influencer dann betreuen, haben vielleicht monatelang an einem Deal gesessen, den ausgehandelt, vereinbart. Bei uns, in unserem Fall, kann man monatlich kündigen. Das bedeutet, es kann den Fall geben, dass wir jetzt monatelang einen Deal ausgehandelt haben. Heute kündigt der Influencer. Der Deal, den wir ausgehandelt haben, beginnt aber erst nächsten Monat. Was ist dann? Und die Frage wird in der Regel dann in den Verträgen beantwortet. Na, das ist dann, wenn wir nachweisen können, dass es von uns organisiert wurde und dann auch seinen normalen Lauf haben wird und der Influencer den Deal auch machen möchte, dürfen wir den auch weiter fortführen. Wer letztendlich kommuniziert, ob wir das machen oder das neue Management, das ist dann nochmal Verhandlungssache. Aber das alte Management, das den Deal ausgehandelt hat, ist zumindest immer noch mit involviert. Was die meisten aber aus Fairness absolut verstehen. Also da gab es jetzt noch nie große Streitereien, bei uns zumindest. Es gibt aber durchaus auf dem Markt verschiedenste Stories, wo sich Managements echt lange noch versuchen, in die Deals des alten Künstlers mit einzunisten. Ich glaube, wir alle kennen.
So ein paar Jährchen noch dran mitverdienen oder ja. Arafat dein Leben lang 20% abdrücken.
Das sind die Stories, die man hier und da schon mal gehört hat und die gibt's wirklich. Ja. Okay.
Gibt's eigentlich so, die Frage ist mir eben irgendwie gekommen, du kennst ja extrem gut aus, du kennst wahrscheinlich auch noch etliche weitere Creatorinnen, die du gerne unter Vertrag hättest. Gibt's so zwei, drei, die du so unfassbar gerne an der Management hättest? Also wo du sagst, ey, das sind so, wenn ich die jetzt irgendwie noch bei Studio One hätte, das würde irgendwie nochmal wirklich einen Unterschied machen. Gibt's da so zwei, drei Profile, wo du sagst, ey, die hätte ich wirklich gerne?
Ich will jetzt natürlich niemanden auf den Schlips treten, aber ja, ich glaube, ich bin einer der größten Internetkonsumenten, die es gibt. Ich bin leider auch chronisch online. Dementsprechend erkennen wir ziemlich schnell, okay, welche Influencer kommen neu auf den Markt und wer wächst wie schnell und wer hat wie großes Potenzial. Und da gibt es jetzt gerade ein paar, die super interessant sind, um mal eine zu nennen. Vielleicht habt ihr die selber schon gesehen. Die ist jetzt wirklich seit 2 Monaten erst bekannt. Wemse heißt die. Die macht so Schweizerdeutsch-Videos. Wo die so ein bisschen.
Du hängst wirklich echt ganz so an. Das ist noch, bei mir ist noch alles noch, naja, macht Spaß.
Ist eine weibliche Creatorin, recht jung, aber auch nicht zu jung. Ich glaube, sie ist Lehrerin, wenn ich mich nicht irre, in der Schweiz und hat so ein bisschen diesen, also thematisiert so ein bisschen diesen Beef zwischen Deutsch und Schweizerdeutsch und den verschiedenen Parteien und welche Akzente es da noch gibt. Die sind sehr selbstironisch, nimmt sich selber immer nicht allzu ernst, macht Witze über sich, über ihre receding hairline, sagt sie immer, hat wiederkehrende Witze, wiederkehrende Formate, wiederkehrenden Stil. Und die ist in 30 Tagen, in den letzten 30 Tagen, ich meine um mehr als 300.000 Follower gewachsen auf Instagram. Und auf TikTok glaube ich noch mehr.
Aber was willst du da noch machen? Machst du dann noch 1 Million draus in den nächsten 30 Tagen, oder?
Wenn es bei Influencern unfassbar gut läuft, wissen die schon ziemlich gut, was die machen. Und ja, da darf man auch erstmal nicht allzu viel verändern. Was da super wichtig ist, ist wirklich in die Zukunft zu schauen und sich die Frage zu stellen, okay, das kann ja rein logisch nicht bis in die Unendlichkeit gehen, dass du so ein Wachstum hast. Ja. Also das ist ja wirklich außerhalb dieser Welt, ne? 300.000 in 30 Tagen zu wachsen. Man muss sich die Frage stellen, okay, was ist, wenn es nicht mehr so läuft? Was ist danach und wie schaffe ich es, mich jetzt nicht zu verbrennen? Ne? Entweder durch falsche Aussagen, falsche Deals, whatever. Ja, aber auf kreativer Ebene machen solche Personen ja scheinbar etwas extrem richtig.
Aber würdest du dann sagen, auch dann, wenn sie jetzt beispielsweise zu euch kommen würde, auch nochmal inhaltlich versuchen, das anders zu schärfen? Weil ich stelle mir jetzt vor, okay, wo ist das Ceiling, wenn wir irgendwie über Schweizerdeutsch-Deutsch reden? Weißt du, was ich meine? Also zu sagen, ist das was langfristig über Jahre Bestand hat und man hat ja auch, oder du hast es ja auch immer wieder gesagt in diesem Gespräch, dass irgendwie die Identität zu schärfen und die Identität stärker nach außen zu tragen halt eben auch Teil davon ist. Würdest du die dann, sie dann eben auch irgendwie so ein bisschen mitentwickeln?
100%, das muss man bei Influencern machen. Ne? Also ich will jetzt das Gespräch ein bisschen loslösen von nur ihr, sondern ich will es ein bisschen mehr generalisieren. Das Wichtigste, was man bei Influencern machen kann, ist eine starke Positionierung aufbauen. Dass wenn ich dir erzähle, über welchen Creator ich spreche, dass ich die Person in einem Satz bestenfalls beschreiben kann. Wenn ich das kann, hat die Person eine starke Positionierung. Und jeder kann jetzt mal so in sich gehen, der das gerade hört und sich die Frage stellen, wenn er selber Creator ist beispielsweise, okay, kann ich das bei meinem eigenen Profil oder kann ich das bei den Profilen, die ich gerade im Kopf habe, ne? Wenn man mal an verschiedenste Influencer denkt. Und ich sage euch, bei mehr als 80% aller Creator ist es unfassbar schwer, so diesen einen Satz zu finden. Ja, das ist doch die Person, die ist so eine Instagram-Nurse. Die ist doch Krankenschwester und gleichzeitig Influencerin. Oder das ist die Person, bei der sieht man immer Kaffee- und Cocktailrezepte. Oder das ist die Person, die flüstert immer, während sie kocht.
Ich checke, das macht Sinn. Wie ist denn das, um vielleicht auch zum Ende des Gesprächs zu kommen, wie bist du eigentlich privat? Also stehst du so mäßig unter Dauerstrom, dass du sozusagen eigentlich 24/7 das Game halt irgendwie atmest? Ich stelle mir das, also ist ja jetzt auch gar nichts Negatives, aber wenn man halt eben auch mit einer Influencerin verheiratet ist, dann ist es ja auch wirklich, glaube ich, nochmal deutlich mehr Connection als jetzt vielleicht andersrum, wenn es nicht so wäre. Ist das, wie würdest du dich privat selber beschreiben? Ist das ein Ding? Ist das, ja, wie stehst du selber sozusagen zu der ganzen Sache, ob du auf Dauerstrom unterwegs bist?
Ich glaube, ich habe das Glück, das gefunden zu haben, was ich liebe. Na, genauso wie ich damals mit Social Media angefangen habe, weil ich einfach ein Internetkind bin, sehe ich mich heute noch genauso. Ich glaube, wenn ich den Beruf nicht machen würde, würde ich fast genauso viel Zeit im Internet verbringen. Vielleicht hätte ich dann das Glück, nicht immer nur aus dieser analytischen Brille das Ganze beachten zu können oder zu müssen. Aber ja, ich verbringe schon verdammt viel Zeit am Handy, am Laptop. Ich habe eine extrem hohe Bildschirmzeit. Weil
wie hoch
bei mir,
ist die so, wenn man mal fragen darf?
Manchmal liegt ich schon mal 12 Stunden.
Boah.
Naja. Also.
Aber nur Handy?
Nee, PC zählt doch dazu.
Ja, okay. Aber dann.
Ja, okay.
Nicht
ja.
weit drüber, leider.
Ja, aber ich glaube, vieles bei. Du machst wahrscheinlich noch mehr auf dem Handy. Bei dir geht viel, glaube ich, noch über WhatsApp und Co. wahrscheinlich als. Ja. Also. Ja, okay, ich könnte ja den ganzen Arbeitstag verbringen, ohne mein Handy zu benutzen.
Ja, aber dann habe ich ja trotzdem Bildschirmzeit, wenn der Laptop dazu zählt. Ja, also, keine Ahnung. Ich habe schon Tage, wo ich mir dachte, okay, das waren jetzt hier 16 Stunden, ja. wo ich nichts anderes gemacht habe, ja. Als sozusagen, du dann wahrscheinlich auch, wenn du eine durchschnittliche Zeit von X hast, aber ja. ja
Jedenfalls, wo bin ich stehen geblieben? Es ist so, dass ich super, super viel Zeit im Internet verbringe. Ich aber irgendwo auch dankbar dafür bin, dass ich das machen kann. Ja.
Und dann sozusagen auf privater Ebene ist es dann so, dass ihr dann, erkennst du dann Trends irgendwie auch einfach ein bisschen schneller, dass du einfach schneller dabei bist, weil du dann irgendwie noch einen besseren Touchpoint über deine Frau und die weibliche Zielgruppe hast. Also ist es dann wahrscheinlich auch sehr, sehr vorteilhaft für dich auch einfach, oder?
100%. Es wäre schade, wenn nicht, wenn ich so viel Zeit im Internet
und richtig schlecht wärst.
Ja, das wäre, da würde ich auf jeden Fall was falsch machen. Ich glaube natürlich, dass es unfassbar viel gibt, was wir einfach immer noch nicht sehen, wo wir immer noch Riesenpotenzial haben, besser zu werden, das ist klar. Ich glaube aber, dass so wie wir aufgestellt sind, das gilt für Nando genauso, der hat dieselbe Behinderung wie ich, dass wir eigentlich Dauer-Online sind und jeden Trend kennen, auch wenn er noch so silly ist, wir das echt gut nutzen können. Na, weil es bringt einfach unseren Influencern extrem viel, wenn wir Trends kennen und verstehen und unseren Influencern das dann mitteilen können. Weil man kann es glauben oder nicht, aber Influencer selber sind manchmal schlechte Konsumenten. Die gucken selber vielleicht sehr wenig Instagram oder TikTok, weil sie so viel createn und kriegen vieles gar nicht mit. Das ist auch eine Erkenntnis, die wir irgendwann machen mussten, weshalb wir bei uns auch eingeführt haben, dass wir so einen internen Newsletter haben, beziehungsweise so Infos, was für Trends gerade gut abgehen. Und ja, das ist auch nur entstanden, weil wir verdammt viel Zeit im Internet verbringen.
Wie ist denn so ein bisschen der Ausblick? Also was machst du in den nächsten 3, 4, 5 Jahren? Bleibst du darauf fokussiert? Gehst du in andere Bereiche rein? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Bist du noch in Köln oder bist du dann vielleicht irgendwo anders?
Dann Dubai.
Ich glaube, ich werde genau das machen, was wir jetzt auch schon machen. Nur mit dem kleinen oder feinen Unterschied, dass wir noch mehr in den Vordergrund rücken müssen als Firma. Ich habe gesehen, JP Performance ist jetzt vor einigen Tagen beim OMR-Podcast gewesen und hat eine Aussage getätigt, der ich 100% zustimme. Und zwar hat er gesagt, in 5, 6 Jahren wird jede Firma irrelevant sein, die kein Gesicht hat nach außen hin. Und ich sehe das genauso. Ich würde nicht so dramatisch sein und sagen irrelevant, aber es ist definitiv so, dass wenn du eine Straße hast und da sind drei Dönerbuden, dass die Dönerbude besser läuft, die auf Instagram oder TikTok irgendeine Bekanntheit hat. Und wir sehen es ja jetzt schon. Ich kenne verschiedenste Sushi-Lokale aus Berlin, verschiedenste Chicken-Shops, die aus verschiedensten Städten stammen, die ich nur übers Internet kenne und wo jetzt real Schlangen stehen, nur um da mal zu probieren. Aber es ist vielleicht derselbe Chicken, der gegenüber auch angeboten wird. Ne? Und dahin bewegt sich auf jeden Fall so die Unternehmenswelt, vor allem im B2C. Aber ich sehe es auch bei Dienstleistern wie bei uns, dass man das einfach braucht. Und da sehe ich so die Zukunft und auch unsere Zukunft. Weil noch sind wir da selber zu leise. Wir sind gute Coaches, aber noch keine guten Spieler. Das muss ich ganz klar anerkennen. Und wir müssen jetzt wohl oder übel auch zu Spielern werden. Ja, und ich denke, das ist für jede Marke, für jede Person, die hier gerade zuhört, auch ein Thema, dem man sich widmen muss.
Ich finde vor allem, dass sozusagen, ich habe da eben gerade drüber nachgedacht, als du gesagt hast, vor allem E-Commerce oder halt im gesamten Ökosystem, finde ich vor allem, dass so die Influencer-Marketing-Agenturen vielleicht noch fast am wenigsten Bild oder Gesicht haben nach außen hin. Weil ich würde sagen, unsere Strategie war es irgendwie schon sehr, sehr früh, irgendwie unser Gesicht nach außen zu tragen. Und in vielen anderen Bereichen, im Performance-Marketing ist es irgendwie auch so. Da wüsste ich auch irgendwie direkt 6, 7 Agenturen, die ich nur sozusagen an den beiden Köpfen ausmache. Aber ich glaube, vor allem im Influencer-Marketing konnte man, glaube ich, sehr, sehr lange oder war es einfach sehr, sehr lange, sehr, sehr smart, einfach unterm Radar zu bleiben und einfach in diesem Vertical Influencer Marketing halt einfach exzellent zu werden. Und du stehst jetzt, glaube ich, eben genau an dem Punkt, wo du halt sagst, ey, ich muss irgendwie auch weiter rausgehen. Man sieht, du bist irgendwie mehr auf LinkedIn unterwegs. Also da scheint ein bisschen was zu kommen.
100%. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass es vielleicht auch irgendwo recht unangenehm wäre, wenn du ja eigentlich, also wenn deine Währung Reichweite ist und du versuchst, für deine Influencer Reichweite zu generieren, und du dann anfängst, dich dazwischen zu schalten, dass dann schnell der Gedanke beim Influencer kommen könnte, hey, der will jetzt meine Reichweite, der nutzt mich, um bekannter zu werden. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum viele Influencer-Managements sich einfach davor gescheut haben, selber vor der Kamera zu stehen. Kann auch noch simplere Gründe haben, wie zum Beispiel, man mag es einfach nicht, vor der Kamera zu stehen. Aber ich denke, das ist ein Punkt, den man einfach für sich nutzen muss, jetzt wo Personal Branding und alle Themen drumherum immer wichtiger werden, dass man sich dem widmen muss.
Dann lass uns noch mal zum Abschluss des Podcasts die zweite Frage stellen, die wir im Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Eigentlich zum Beginn, wähle etwas aus, was du liebst. Das hört man immer wieder. Es klingt super simpel, wie eine Floskel, aber das hat mir geholfen, bis zum heutigen Tag von dem Punkt, wo ich meine Augen aufmache, bis zu dem Punkt, wo ich meine Augen schließe, zu arbeiten. Für den einen mag diese Aussage sehr traurig klingen. Andere, vor allem Unternehmer, werden das sehr fühlen. Und das macht dann aber nur Spaß, wenn du Freude daran hast, was du machst und wenn du darin Purpose siehst. Das ist bei uns 100% der Fall.
Ich glaube, es muss auch irgendwie gegeben sein, damit du halt sehr, sehr gut werden kannst. Also auch wenn du es vielleicht am Anfang nicht so weißt, musst du es dann irgendwann auf jeden Fall genießen. Sonst stagniert es, glaube ich, auch recht schnell auf einem gewissen Niveau.
Wenn ich derjenige bin, der meinen Competitor immer eine Nase voraus ist, weil ich mir in meiner Freizeit YouTube-Videos anschaue, weil ich Berichte lese, weil ich mich privat mit Freunden unterhalte oder privat auf Schulungen gehe, wobei das nicht ganz privat wäre, sondern mich einfach weiterbilde in meinem Gebiet, werde ich immer eine Nasenspitze voraus sein, allen anderen, weil ich einfach obsesse mit diesem Thema. Und da kannst du sagen, was du willst, du wirst eine Nasenspitze voraus sein.
Ja, fühle ich. Perfekt. 1,5 Stunden, lange nicht mehr so einen langen Podcast aufgenommen.
Hat Spaß gemacht.
Also ja, hat mich sehr gefreut. Ich glaube, konnte selber nochmal viel mitnehmen. Habe ich auch heute auf dem Weg zum Büro, habe ich noch den einen Kollegen getroffen und meinte, heute ist, glaube ich, nochmal so ein Podcast, wo ich irgendwie nochmal wieder in einen Bereich reingehe, weil wir lange kein Influencer-Marketing hatten, wo man, glaube ich, viel persönlich mitnimmt. Das hat sehr gut geklappt. Ich bin sehr beeindruckt, wie ihr das macht. Also irgendwie auch einfach cooles Unternehmen, was ihr da aufgebaut habt. Das ist schön zu sehen, dass es das in Köln vermehrt gibt oder dass Köln auch irgendwie einfach mal mehr auf die Map kommt. Das heißt, ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin, ja, wie gesagt, ab heute großer Fan. Muss heute mal ein paar Creatoren und dir wahrscheinlich irgendwie auf Insta reinfolgen, dass ich mal die nächsten Trends direkt am Anfang mitsehe und nicht sozusagen das Gespräch erst wieder mit dir suchen muss, hier an diesem Tisch. Aber ja, bin beeindruckt. Also ich glaube, es wird noch sehr, sehr groß. Ihr habt da, glaube ich, einen guten Split. Ihr seid ein gutes Team, cooles Produkt. Also ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke für eure Zeit und Danke für die Worte.
Ich habe da gar nichts mehr hinzuzufügen. Danke dir.
Perfekt. Ciao, wir gehen jetzt essen. Ciao. Und zum Abschluss noch ein Dank an Chad Armin für den Support in dieser Folge. Wenn du WhatsApp als echten Marketing- und Sales-Channel meistern willst, dann würde ich jetzt empfehlen, einfach mal bei chadarmin.com vorbeischauen. Viel Spaß.